Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja, also hier, klatschen.
3, 2, 1. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 273, heute mit Felix.
Hä? ICE-Wi-Fi ist doch okay.
Felix!
Im ICE nur offline arbeiten.
Und Markus.
Endlich mal ruhiges Homeoffice.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Ich bin immer noch traurig, dass ich schon über ein Jahr kein ICE mehr gefahren bin. Das ist einfach, das ist nicht okay. Ist nicht okay, dass ihr mich hier aufzieht damit. Ja. So lange war ich, glaube ich, noch nie unter dem ICE. Ja, so ist es.
Das ist echt eine tolle
Alles
Geschichte
nur wegen
irgendwo.
Diesem komischen, komischen Corona-Ding. Ja, wo waren wir? Wo kommen wir hin? Wo gehen wir hin?
Zu den Toten.
Schön, dass wir alle wieder da sind. Ach so, nee. Ich muss erst noch sagen.
But wait,
genau. Genau, heute ist Frauentag. Und deswegen, wir haben zwar wahrscheinlich mehr Männer als Zuhörer als Frauen, aber trotzdem, ja, alles Gute zum Frauentag noch. Also euch jetzt eher weniger, aber die uns da draußen hören, schön, dass es euch gibt. Ja, weiß ich nicht, habt ihr euren Frauen was geschenkt?
Wir hatten keinen frei, da konnten wir nichts schenken.
Gut. Bei uns war kein Feiertag.
Gut. Ja, deswegen
ist verboten. Auch nur in Berlin Feiertag, aber.
Auch in Brandenburg oder da auch nicht?
Nee, leider nicht. Nee.
Das nur heißt, Brandenburg hat einfach dann immer noch so wenig Feiertage.
Na, wir haben ja Reformationstag, also haben wir jetzt genauso viel wie Berlin. Oder Berlin hat genauso viel wie wir.
Aber immer noch zu wenig eigentlich.
Immer noch zu wenig. Auf jeden Fall. Nicht so viel wie ihr im Süden. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, ja, das ist mir noch eingefallen. Wir haben heute Frauentag und
das stimmt, ist ja auch
da
schön.
Muss man doch dran erinnern. Okay, dann können wir jetzt weiter im Text. Ich bin immer noch hier. Haben wir kein Blast from the Past? Das ist ja echt.
Wir haben Blast. Der Makefu wollte was tun. Und
was?
Er hat aber offensichtlich nichts hingeschrieben. Er hat irgendwas mit hier Passwort. Also, hier, du wolltest irgendwas zu Passwörtern sagen, nicht?
Irgendwas zu Passwörtern? Ja, klar, ich kann schon irgendwas zu Passwörtern sagen.
Sag mal. Also Makefu, sag uns mal deine Top 3 Passwörter, die du benutzt und für was.
Passwort,
also, Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehr wichtig, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind meine Top 3 Passwörter.
Verrückt.
Was wollte ich denn zu Passwörtern sagen?
Nein, zu Passwort-Saves. Wir hatten ja das letzte Mal über LastPass gesprochen, das ja jetzt irgendwie Geld kostet und doof ist.
Ach so, ja.
Dann haben wir einen tollen Kommentar bekommen. Wir haben ja über Bitwarden gesprochen, was niemand von uns so richtig einsetzt. Und wir haben uns gefragt, kann man das selber hosten oder nicht? Gibt's wohl. Und es gibt sogar einen Nachbau in Rust, den man sich auch selber hosten kann. Der Kommentarschreiber hier noch mehr empfiehlt und findet es besser. Mhm. Und sag ich mal, plus eins ins Like, weil Rust, habe ich mir aber beides natürlich nicht angesehen.
Ey. Du kannst es nicht liken, wenn du es nicht hier angeguckt hast.
Klar kann ich. Siehst du ja. Habe ich gerade getan.
Okay. Ja, nee. Ich denke auch Bitwarden, wenn das self-hosted ist, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Warum nicht?
Genau. Und dann wolltest du irgendwas zu LastPass und hast du gesagt, ja, hier, Ars
Technica,
was
LastPass,
weiß ich.
Aber ich wollte das irgendwie in die News mit reinnehmen, ist auch egal. Ja, das ist jetzt, dass nicht nur wir das schlecht finden, dass die Geld wollen, sondern das ganze Internet.
Ach, was?
Big surprise.
No shit, Sherlock.
Ja, das ist auch ein bisschen Fall für Captain Obvious, deswegen wollte ich es schon kurz nach vorne nehmen, um das dann nicht irgendwie breittreten zu müssen, weil es halt da nichts zum Breittreten gibt. Das war quasi der Punkt. Markus, was hast du denn für ein Passwort-Manager-Ding? Das haben wir uns letztes Mal gefragt und wir haben es erstaunlicherweise nicht dran erinnern können.
Ich bin da ein bisschen beruhigt von, weil das zeigt, dass ich es doch noch nicht zu häufig erwähnt habe in der Sendung. Ich dachte, ich
habe
eine Zeit lang
zu
sehr Werbung.
Das ist ein Unterschied.
Höflich wäre gewesen, das jetzt nicht zu sagen.
Ups.
Ich habe zugehört. Hab mich trotzdem nicht dran erinnert.
Enpass, das ist so eine indische Bude, die diesen sehr praktischen Passwortmanager pflegen und hegen. Und mittlerweile haben sie die Preise auch ein bisschen angezogen. Aber für alle von damals Kunden, die damals irgendwann mal da Geld in den Hut geschmissen haben und gesagt haben, ich kaufe eine Lifetime-Lizenz, ist es immer noch alles kostenlos und funktioniert tutti. Ich bin da damals drauf gestoßen, weil das ein sehr gut nutzbarer Passwortmanager war, der gegen WebDAV aka Nextcloud synchronisiert. Und ich bin damals frustriert von LastPass weg, als die damals irgendwann schon mal Probleme damit hatten, dass sie durch einen Security Audit nicht so sauber durchgekommen waren und nicht ganz klar war, ob jetzt da Passwörter verloren gegangen sind oder nicht. Und hatte dann eben nach einem gesucht, nach einem besser benutzbar als den Key, wie heißt er? Ah, Key egal. Pass. KeePass, genau, KeePass und KeePass X, na, besser als das
X
benutzbar.
X nicht mehr, X, X gibt es nicht mehr, XC.
KeePass Stern.
X Classic, oder? XC?
Nein, nee, X ist tot, gibt jetzt, also.
Wayland die, oder was?
Komm.
So, egal. Und dann hatte ich auf jeden Fall Endpass
KeePass
gefunden.
Wayland. XC.
Und bin seitdem sehr zufrieden damit.
Okay, das ist gut. Endpass, übrigens E-N-Pass geschrieben, nicht Endpass, so wie ich es gerade eben gesucht habe.
Ja, ich habe es auch falsch gesucht.
Schön, ja.
Du hast ja A-N gesucht, oder was?
Nee, mit N, die einfach e, wie für normal
Passwort. Ach so.
Pass.
Aber N für encrypted.
Endpass.io, ja, richtig.
You shall pass.
Pass.
Wir können das ja hier verlinken in den Shownotes und dann können die Hörer können einfach in den Shownotes auf den Link klicken und Problem ja. solved.
Aber wenn ihr self-hosted unterwegs sein könnt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch Bitwarden, wie wir es ja gerade gesagt haben, anschauen.
Hm. Hier ein Lifetime-Account sind ungefähr, weiß ich nicht, wie viel das in Euro ist. Sieben. Ich sehe jetzt natürlich Schweizer Franken, aber ist ja gar, also es geht jetzt eigentlich noch.
Mittel viel Geld. Aber das Ding ist halt mit Lifetime ist immer nicht Lifetime von deiner
ja.
Lebenszeit
gemeint,
sondern Lifetime von der Firma.
Ja, so.
What?
Ich muss sagen, hier bei Plex ist bis jetzt ziemlich gut aufgegangen. Die
nö,
irgendwie immer noch.
Lifetime von der Firma ist ja quasi, man kann ja auch Glück haben.
Ja.
Das ist halt immer so ein bisschen so wie Aktien kaufen, ja. Und manchmal ja. gewinnt man, manchmal verliert man halt.
Mal gewinnen die anderen.
Ja, genau.
Ja, hier steht 53 also Euro 39.
Ich benutze immer noch KeePass XC, ist gut, funktioniert, macht, was es soll. Synken kümmere ich mich selber, gibt viele Clients, super Sache. Browser-Integration, alles wunderbar.
Wunderbarst, ja. Sieht halt ein bisschen so aus von, wie von damals.
Das ist egal, wie es aussieht, es funktioniert. Darum geht's. Ja. Ich muss kein Geld dafür bezahlen, kann es mit meiner eigenen Nextcloud synken, ich will. Oder, weiß ich nicht, in Git schreiben oder such mich mal. Ist alles super. Super Sache.
Was für ein Cheapskate. Sag ich da nur.
Du könntest ruhig mal Geld ausgeben.
Ja, Ingo, gib mal Geld aus.
Für geile Sachen gebe ich Geld aus. Passwortmanager, nee.
Sind nicht geil, oder
sorry.
Was? Je nachdem, was du darin speicherst.
Ja.
Sexy.
Welche tollen Sachen ich darin speichere, ja.
Welche Hausaufgaben du darin
speicherst. Ja, also ich find KeePass XC sieht gut genug aus, funktioniert, was ich brauche und benutze ich halt auch einfach schon so lange, dass einfach alle wichtigen Sachen da drin sind. Ich habe irgendwie keine Lust zu migrieren, das kommt noch hinzu, weil es ja alte Leute, die sich an was gewöhnt haben, die wollen ja auch nicht mehr wechseln.
Ja, das stimmt, die Zeit ist vorbei jetzt, Ingo, das war's eigentlich. Ja.
Genau. Ja, aber es war ja schon, ich bin ja schon von KeePass X nach XC gewechselt, also das ist ja schon.
Verrückt, Ingo.
Krass, und hast du erstmal ein ADS gesetzt.
Hoffentlich, ja. Also ich meine.
Ja.
Wollte ich nur noch mal eine Lanze brechen. Ja, sieht vielleicht nicht gut aus, das Interface, aber es tut genau alles, was es soll. Und man kann selbst von OnePass irgendwie da hin migrieren und keine Ahnung. Läuft.
Nee, tolle Sache, auf jeden Fall wird.
Also als ich damals TM eben dann bei Endpass gelandet bin, da war das bei KeePass nicht ganz klar, wie gut die mit Merge-Konflikten umgehen. Also wenn du auf zwei Geräten gleichzeitig Dinge änderst und das dann synchronisiert wird.
Und? Wie ist es jetzt?
Ingo, läuft es?
Wie, was passiert bei Merge-Konflikten oder ist dann kaputt?
Kann ich dir jetzt sogar, passe immer auf, dass das nicht passiert. Oder ist mir schon lange nicht passiert. Also kann ich dir die Frage nicht beantworten. Ich weiß, dass da so ein Algorithmus drin ist, der das irgendwie machen soll, ist mir tatsächlich noch nie vorgekommen. Ich sitze zu 90% oder nein, ich gebe Passwörter zu 100% nur an diesem Rechner ein, an dem ich sitze. Auf allen anderen verwende ich sie nur. Deswegen kann ich dir die Frage leider nicht beantworten. Vielleicht ist einer unserer Hörer da schlauer, entweder jetzt im Chat oder später in den Kommentaren und kann dazu mehr sagen. Ich habe nur gelesen, dass es irgendwie gehen soll. Ich kann dir aber keine Antwort dazu geben, weil ist mir nicht passiert bisher.
Also es kann irgendwie mergen, aber allow reviewing changes before after merging ist noch ein offenes Issue. Das heißt, es passiert irgendwie irgendwas vielleicht oder so.
Irgendwas passiert bestimmt irgendwo.
Mhm. Aber du musst natürlich dann schauen, wenn du es zweimal hast, dann wird dir deine Nextcloud irgendwie, der kann die ja nicht mergen, sondern das muss ja schon ein KeePass XC machen.
Genau.
Naja.
Genau.
Aber ist das ein Use Case, den du hast? Dass du irgendwie auf deinem Handy die Passwörter änderst und dann irgendwie auf deinem Rechner die zur gleichen Zeit änderst?
Man muss das zu Ende betrachtet haben, weil es kann ja auch sein, dass ich auf meinem Handy Dinge eingetragen habe, das Handy eine Zeit lang keine Konnektivität habe, ich dann auf meinem iPad und auf meinem Rechner auch Dinge eingetragen habe.
Kurzer Einwurf, ja? Wann hat dein Handy keine Konnektivität? Also ja, die 3 Minuten, wo du irgendwie durch einen Tunnel durchgehst oder so, fair enough.
Wenn du in der Deutschen Bahn sitzt.
Ja, wenn du in der Deutschen Bahn sitzt.
Die nächsten 8 Stunden,
und stell dir vor, du sitzt in der Bahn, machst was am Rechner, bist ja offline, machst was und dann fällt dir ein Passwort ein und du trägst schnell ein.
Passwort.
Und dann
redest du mit Passwort.
Bei der Ticketkontrolle mit dem Schaffner und die sagt dir dein neues Bahnpasswort. Und du trägst es in dein Handy ein. Und dann hast du, wenn du zu Hause bist, plötzlich wieder.
Hast du gerade gesagt, dass der Schaffner dein Passwort zurücksetzt? Doubt. Also, ja, folgendes. Also
das sind halt Szenarien aus dem Leben.
Ja.
Da muss man.
Ja. Ich lebe. Ja, ich lebe dann einfach ein anderes Leben als du. Scheint wohl.
Also, ich habe tatsächlich diesen Use Case gehabt, dass mein Passwortmanager auf meinem Handy andere Passwörter oder neue Passwörter hatte als mein Computer. Und zwar, weil ich bei mir das manuell synchronisiere. Das heißt, ich muss immer auf Synchronisieren drücken und erst dann passiert's, aber dank Git und quasi Password Store hat das halt einfach gemacht. Das war jetzt, da war es natürlich in Ordnung, aber für andere Sachen, ja, wenn man das halt von Hand macht, wenn das nicht super automatisch geht, dann ist es auf jeden Fall ein Use Case. Aber wenn der Use Case natürlich nicht gegeben ist, muss man sich schon schwer aus dem Fenster lehnen in der Deutschen Bahn, damit man das quasi hinbekommt.
Kann man da überhaupt Fenster aufmachen? Ich denke nicht.
Je nachdem, wenn du mit dem Regionalzug fährst, geht das immer noch.
Stimmt.
Da kommt, genau. Gibt Züge, da geht das, aber natürlich im ICE oder im IC geht das nicht.
Ja, IC geht das schon, auch wenn es ein alter ist.
Ja, gut.
Sorry. Okay. Neuen IC geht es auch nicht mehr.
Nee. Kommen wir zum Toten der Woche. Moment.
Wo ist denn das?
JS? Moment JS.
Moment.
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 Aber das hatten wir doch.
Moment, hast du Ctrl J gedrückt?
Moment, das hatten wir doch schon mal, dieses Thema. Moment JS, hundertprozentig.
Echt?
100%.
Also von mir ist es nicht, aber ich habe das Ding mal benutzt.
Hat es jetzt jemand. Hast du gedrückt?
Ja, ich habe gedrückt.
Ist viel spannender Frage.
Moment, ja. Jess.
Da.
Also, was ich gerne hätte, ist alle unsere Folgen, die Shownotes in Elasticsearch oder in irgendeiner Vollsuche. Weil das ist doch ein Scheiß, dass wir jedes Mal Git Google fragen und der findet nur die Hälfte immer.
Nee, du kannst ja bei GitHub direkt. Und GitHub macht ja die GitHub-Suche, wenn du im Repo suchst, das ist bestimmt ein Elasticsearch, das ist genau das, was du haben willst. Und das musst du nicht mal selber hosten. Das hostet dieses Microsoft für dich.
Also ich sehe hier gerade, dass unser Blog irgendeinen Moment.js-Quatsch macht. Weiß ich nicht genau, ob das ein Problem ist.
Oh, oh. Oh, oh.
Ja, und ist tot.
Ist tot.
Oh, Ja, ja. Dann müssen wir unsere Seite
umschreiben. Also es ist nicht so richtig schlimm tot, weil sie schreiben selber.
Ist dann einfach fertig, oder? Ist nicht,
in
ist
most,
nicht tot.
Ja, in most halt cases fertig. You should not choose moment for new projects. Aber sie sagen halt, ja, der aktuelle Zustand ist, es ist feature complete aus ihrer Sicht und sie werden es halt nicht mehr pflegen und keine weiteren Features dazu bauen. Es bleibt aber verfügbar, wie es ist. Also man muss jetzt nicht in Panik geraten und es zwanghaft aus allem, was man so an Code findet, ausbauen. Aber wenn man was Neues baut, sollte man möglichst zusehen, dass man was anderes verwendet.
Und was gibt's da als Alternative, wenn wir jetzt schon dabei sind?
Die zu empfehlende Alternative ist date-fns für
Functions. Das hat keinen guten Namen.
Ja, das ist richtig. Es hat nicht so einen coolen Namen wie Moment.js. Das ist definitiv so.
Das
aber
ist schon
es hat ein angenehmes API. Es ist sozusagen der Nachfolger von Moment.js, kann man das so sagen?
Nee, also nicht, man das mit so dem Namen darf. Auf jeden Fall nicht. Da hast du mich nicht überzeugt.
Und es hat Sprachbindings für TypeScript, also man nicht nur in der JavaScript-Welt gefangen, sondern kann auch andere Sprachen benutzen. Flow ist auch unterstützt.
Was ist ein Flow?
Ja. Und es ist schnell.
Tja, also.
Ja. Und es unterstützt, also was auch, ich glaube, ich habe das nicht mehr, es ist leider zwei Wochen her, dass ich das aufgeschrieben habe. Ein Kritikpunkt an Moment.js ist wohl, dass es von den modernen Bundlern wie Webpack zum Beispiel nicht vernünftig gebundelt werden kann. In dem Sinne, dass Tree-Shaking nicht ordentlich funktioniert. Tree-Shaking ist der Mechanismus, dass beim Erstellen eines Bundles einer Web-Applikation die Dinge rausgeschüttelt werden, die gar nicht benutzt werden und damit das Bundle kleiner wird und man nicht einfach stupide die komplette Library mitbundelt, obwohl sie nur eine Funktion daraus benutzt wird. So, und das funktioniert mit Moment.js wohl nicht gut und das hat wohl jetzt auch die Maintainer dazu bewogen, mal so klarzustellen, ja, das hier ist Feature Complete, bitte weitergehen, weil sie daran nicht arbeiten werden. Und DateFNS unterstützt genau das sehr gut, dass man die modernen Bundler nehmen kann und da drin DateFNS in seine Applikation packen kann und dann nur das paketiert wird, was auch wirklich in der Applikation benötigt wird.
Gut. Okay, krass.
Also,
was man nicht immer alles braucht. Ich habe ja gedacht, dieses JavaScript ist schon voll kompliziert, aber du hast es jetzt irgendwie gerade ein Stück komplizierter gemacht für mich.
Naja, das hast du hast ja in anderen Sprachen hast du auch oft Bibliotheken dafür, gut benutzbare Date-APIs zu haben.
Ja, das habe ich verstanden. Nee, ich meinte dieses Tree-Shaking.
Ach so.
Krass.
Ja, du. Wenn du deine Applikation für einen Desktop paketierst, musst du ja auch einen Riesenaufstand machen, damit das vernünftig paketiert wird.
Keine Ahnung, kannst du es nicht erst in so eine statische Webseite reintun und dann sie per Electron-App oder sowas verschicken? Ist das nicht der Weg, wie man das jetzt macht? Du schickst quasi noch einen Browser zu den Leuten und dann ist fertig?
Ja, so machen das manche Leute, ja.
Und das ist nicht gut, oder was? Sagst du mir?
Ich glaube nicht. Ich finde Webseiten, die von Webservern geladen werden und ich selber da entscheide, welchen Browser ich benutzen möchte, um das anzuschauen, immer noch besser.
Ja. Aber dann brauchst du dieses Tree-Shaking.
Ja, damit das möglichst klein bleibt, weil man kann natürlich jetzt völlig verwöhnt sagen, ich habe eh immer Bandbreite zur Verfügung, mir ist egal, wenn ich dafür eine,
außer
nur um nachzugucken, wann die nächste Müllabfuhr kommt, 5 Megabyte Bundles laden muss.
Oder in der Deutschen Bahn, ja.
Ja, genau. Oder aber ich sage, alles klar, ich will, dass meine User das möglichst effizient und ressourcenschonend erhalten, dann will ich Tree-Shaking machen und nur ein 30-Kilobyte-Bundle ausliefern.
Hört sich cool an. Und das noch komprimiert, oder? Ist dann schon komprimiert, 30 Kilobyte.
Ja, es ist mal so, ne?
Ist ein bisschen überraschend, was eigentlich rauskommt. JavaScript live. Bisschen Überraschung muss immer dabei sein. Ja, okay, dann ist es so.
Also kein Moment.js mehr nutzen, sondern DateFNS. Modern JavaScript Date Utility Library.
DateFNS? Das sieht doch
das
auch
schon,
blöd
der,
aus.
Der Name ist schon nicht gut.
Nee. Können Sie es umbenennen in Sofort.js?
Sofort.js. Das gibt es bestimmt schon.
Fände ich besser.
Sofort.js.
Alles mit JS
gibt's. Scheiße, es gibt schon Sofort.js.
Ja, natürlich gibt's das schon.
Nee, warte.
Und ist es ein Service für Same-Day-Delivery, oder?
Nee, ist Sky, nix, keine Ahnung, was das ist.
Ja, und es gibt irgendwie Node sofort.
Nee, ich glaube, du kannst es nehmen, weil es gibt keine richtige Library, die sofort JS hast. Das heißt,
ist es so wie Sofort-Überweisung dann? Sofort-JS, Sofort-Überweisung,
ja, sofort. Moment, JS, Moment, sofort. Das ist der logische Nachfolger, ja. Ja. Ich übertrage damit den Namen an den Nachfolger von Moment.js. Wenn die den wollen, natürlich.
Hm, das ist nett von dir.
Ich weiß.
Kannst du ihnen ja eine Mail machen oder so.
Mhm.
Das geht bestimmt gut.
Okay, warte, ich schicke dir mal hier. Hello, so, date FNNES. Ich kann ein Issue aufmachen, diese bestimmt auf GitHub.
Mach mal ein Issue auf. Kannst du hier.
Warte.
Mal, blöder Name.
Shitty Name, Issue. Die Leute werden mich lieben. Nee, ich mach direkt einen Pull-Request, wenn wieder Hacktoberfest ist. I renamed your whole project.
I renamed your shitty project name. Viel Spaß.
Deal with it. Ja, gute Idee. Nee, wir forken es einfach.
Dann nein! Wieder so ein Fork, um den wir uns nicht kümmern.
Das
ja.
Stimmt, nee, das wird, weil Sofort.js würden tatsächlich Leute benutzen, weil es einen besseren Namen hat als DateFNES.
Mhm. Ja, das kannst hier, okay. Kannst hier so ein Script bauen, was das einfach immer forkt und den Namen patcht.
Ja, und dann immer den Rebase, nee, wir müssen gar nicht rebasen, wir behalten es einfach so, wir nennen es einfach nur um. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Markus, was hältst du davon an?
Super. Ich würde sofort wechseln. Ich würde sofort migrieren.
Ja, yeah, klar. Von DateFNES, vom schlechten Namen zu Sofort.js, ist ja wohl klar, wo die Reise hingeht.
Wird man sofort migrieren.
Ja, yeah. Gut. Siehst du, so viele Möglichkeiten. Okay, machen wir
kommen
weiter,
wir
Mann. Ich sehe schon wieder nicht
was. Zum nächsten Thema, nämlich eins unserer Lieblingsthemen, die wir schon lange nicht mehr hatten, den McAfee der Woche. Und da ist so viel passiert die Woche.
Vier Sachen.
Das ist ja eigentlich fast immer das Gleiche, aber wir mussten in die Kategorie gleich so viele Sachen reinpacken. Genau. Der McAfee sitzt, glaube ich, gerade in Spanien irgendwo, hinter Gittern. Hinter
Scheiße,
schwedischen Gardinen.
Echt?
In Spanien hinter schwedischen Gardinen. Super Sache. Und
das ist alles Europa, oder?
Das ist alles Europa, ja. Genau,
also,
korrekt.
Sehe ich jetzt kein Problem.
Nee, erzähl weiter.
Ja, aber die Schweden, die haben ja auch so komische, wollten die nicht
austreten?
Egal.
Wollen die nicht einen
nee.
Brexit?
Na, jetzt hier, warum ist er denn hinter Gitter? Das interessiert mich jetzt mehr. Ist das jetzt wegen seinem Maskending, wo er nur so ein Stringtanger von seinem Mund hat, oder ist es was anderes?
Kann nee, man nee, deswegen nee, in nee. Haft gesetzt werden?
Das stimmt.
Ja, das war ja Corona-Verordnung
ja,
und so.
Wegen schlechten Geschmack, ja. Also.
Ja, der war ja durchlässig. Das war ja das Problem. Er hat ja keine Wirkung gehabt gegen Corona. Nee, erzähl mal mehr. Warum ist er denn jetzt hinter Gittern?
Genau, die USA hatten, glaube ich, gesagt, sie hätten ihn gerne festgenommen wollen. Und Spanien hat das natürlich gemacht. Und jetzt sitzt er erstmal in Spanien rum und die Amis klagen ihn an wegen Betrug um Kryptowährung und Verschwörung zur Geldwäsche. Ich meine, dass er mit Kryptowährung so komische Dinger dreht, hatten wir, glaube ich, in dieser Sendung auch schon öfter.
Das hatten wir, ja.
Und scheinbar wird er da jetzt in 7 Punkten angeklagt und kann zwischen 5 und 20 Jahren dann auch in Haft kommen.
Ja, also worüber wir geredet haben, ist, dass John McAfee Werbung für deinen Kryptocoin macht, wenn du ihm Geld gibst. Ich glaube, das war so die Grundidee. Ja, ich glaube, was das bedeuten würde, wäre, dass John McAfee vorher selber diesen Kryptocoin gekauft hat, dann den quasi dafür Werbung macht und dann quasi sein eigenes Geld wieder dumpt, also Pump-and-Dump-Scheme, bevor das quasi jemand anders macht. Und das wäre natürlich gemein von ihm. Er soll einfach nur die Cash-Moneys nehmen und dann ist fertig. Aber so sieht es jetzt gerade aus.
Tja, hätte wirklich niemand, also sind wir alle schockiert, überrascht, dass John McAfee, unser großes Vorbild, solche
Bereich
Dinge tut.
gleich neben Mega, Mega, Dings.
Kim.com, ja.
Kim, Kim.com, King.com und John McAfee.
King.com, ja. Genau.
Ja.
Das ist absolut überraschend, das stimmt, ja. Also, deswegen hoffe ich auf den Film, dass ich dann einfach quasi aus diesem Problem freikaufen kann, wenn sein Film fertig ist.
Im Film oder in echt?
Nee, in echt. Also er kriegt quasi das ganze Geld von dem Film, weil es ist ja quasi, alle Leute werden es gucken müssen, dann werden die ganzen Kinos wieder voll sein und er kriegt dann das quasi das Geld und dann kann er sich wieder aus dem, also kann er einfach den Knast kaufen oder so, keine Ahnung. Und dann ist fertig. Und dann kann er noch einen Film draus machen, wie er den Knast gekauft hat, in dem er selber sitzt. Weil das geht ja nur in den USA.
Hätte er noch Anteile an seiner alten Firma, die ist irgendwie, wie viel Milliarden wert?
Ich glaube, irgendwelche Anteile wird er noch haben, oder?
Nee, der hat alles verkauft. An der Zeit alles. Hat gesagt, der mag sie nicht.
Ich glaube, er hat alles verkauft, ja. Genau, also für 4 Milliarden Dollar will McAfee, die Firma diesmal, seine Geschäftskundensparte verkaufen, und zwar an irgendwelche Finanzinvestoren, und sich sozusagen nur noch auf das Privatkundengeschäft konzentrieren. Das ist irgendwie, es ist, das Unternehmen selber ist irgendwie 9 Milliarden wert, also sage ich ja, wenn McAfee an McAfee noch Anteile hätte, könnte er sich da in Spanien wahrscheinlich auch freikaufen, würde sich einfach mit dem König in der Ecke setzen und ein bisschen rumsaufen, weil das funktioniert.
Ich glaube, das macht er sowieso. Also der braucht
Geld für. Das macht er auch aus dem Knast direkt, genau.
Ja, lädt ihn halt ein.
Ja, das kann man da, glaube ich, ganz gut machen in Spanien. Ich glaube, die mögen ihre Monarchie total. Jedenfalls gehen die Geschäftssparten von McAfee jetzt sozusagen getrennte Wege, die Consumer-Sparte und die Geschäftskundensparte. Und ich fand es witzig, dass das jetzt so zeitgleich sozusagen rauskam. Und deswegen musste das jetzt in die McAfee der Woche-Sparte hier mit rein.
Also dieses
Weil auch in diesem in Artikel steht dann halt unten gleich mit drin, ja übrigens, also der John McAfee, der wird gerade verklagt und ganz lustig.
Die wichtigen Sachen, ja. Also was ich halt nicht verstehe, ist, wie es immer noch Antivirus-Software geben kann. Das ist irgendwie komisch, fühlt sich falsch.
Verwirrtes Geschäftsmodell und laufende Supportverträge, ne?
Ja.
Das ist einfach, du meinst nur weil Windows jetzt einen eigenen funktionierenden Virenscanner hat und der Rest der Welt keine Virenscanner braucht?
Ja, eigentlich schon.
Neulich haben sie doch auf dem Mac auch so einen lustigen
Virus
gefunden, Trojaner, ein Ding gefunden, was nicht aktiv wurde.
Aber was überall war, oder? Was
überall war, aber nicht aktiv wurde.
Mal da, ja.
Und das zeigt ja eigentlich, dass es den Bedarf grundsätzlich an einer Schutzsoftware schon noch gibt.
Ja, aber die Schutzsoftware wurde ja dann einfach von Apple gemacht, indem sie gesagt haben, dieses Ding nicht mehr, oder?
War das
nicht
nachdem es bekannt war, aber eigentlich willst du ja eine Software und das Versprechen, so Dinger wie McAfee ja.
Ja, Versprechen kann man sich ja mal.
Ja, und das ist
der verspricht sich mal, ja.
Also irgendeine Software, die das wirklich, also die quasi gezeigt hat, dass sie gegen einen unbekannten, gegen eine unbekannte Software funktioniert, die muss mir halt auch erstmal noch gezeigt werden, weil du hast halt immer das Problem, dass der Angreifer immer vorher gegen deine Software testen kann, bis es nicht mehr gefunden wird. Und dann schickt er es dir. Ja, und was willst du dagegen machen noch? Ja, das ist quasi ein unfairer Kampf, den du kämpfen musst. Und der ist halt nicht gut zu gewinnen einfach, ja.
Ja, aber du hast halt da draußen Leute, die deren Aufgabe ist, schützen sie unser Netzwerk und hier ist ihr Budget. Und dann kaufen die für dieses Budget Dinge ein, die ihnen versprechen, dass sie schützen.
Ich glaube auch, dass das große Business sind halt irgendwie Enterprise-Kunden, die halt einfach auf ihrer ganzen Flotte dann halt irgendwie so einen McAfee-Antiviren-Scanner laufen haben.
Aber das wurde jetzt irgendwie verkauft, oder? War das nicht das? Das war das nicht der Teil genau, der irgendwie sinnvoll wäre sogar noch? Also vom Geld machen sinnvoll wäre? Oder ist es bei dem anderen
so,
dass
ich weiß halt nicht, was die anderen Unternehmensteile sagen, um zu sagen, was da sinnvoll ist und was nicht.
Bei den Privatkunden ist es dann so, dass du einfach noch so viele Omas hast, die irgendwelche so Abos haben oder so?
Das kaufst du wahrscheinlich einfach mit deinem, weißt du, gehst einfach in den Mediasaturn-Dingsmarkt, kaufst einfach einen Rechner und da hast du das Abo gleich mit abgeschlossen oder so ähnlich.
Es gibt es auf jeden Fall, was ich schon gesehen habe, bei, weiß nicht so, aber bei DSL-Verträgen und so.
Hat nicht so einen ähnlichen Move oder genau andersrum auch Avira gemacht? Das ist ja so ein deutscher Antivirenhersteller. Haben die das nicht auch so gemacht? Haben die nicht auch ihre Geschäftskundensparte verkauft? Hatten wir da nicht vor ein paar Sendungen drüber geredet?
Keine Ahnung.
Mir ist so. Entweder so rum oder genau andersrum. Die haben dann machen nur noch machen eben nicht keine Privatkunden mehr, nur noch Geschäftskunden oder also irgendwas war doch da.
Ja, aber die Sache ist ja, wenn du es verkaufst, dann ist es ja bei jemand anders. Das ist ja nicht gleich weg, oder? Also, was weiß ich, wie das funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt quasi ihre Business-Kundensparte verkaufen, ja, dann gehört jemand anderem.
Ja. Aber du weißt ja, zwei Firmen sind mehr wert als eine. Also zumindest irgendwie aufteilen ist besser als zusammenlassen. Zumindest manchmal. Es sind zwei getrennte Teile mehr wert als einer. Zum Beispiel Siemens hat ja letztens Siemens Energy abgespalten und seitdem sind beide Teile insgesamt mehr wert.
Mhm. Frag das habe ich auch mitbekommen.
Keine Ahnung.
Ja, weil die Leute dieses irgendwie Clean Energy einfach gerne mögen.
Ja, siehst du? Aber integriert
in ist Siemens ist doof, weil dann ist immer noch Siemens.
Ja, jetzt heißt das andere ist Siemens Energy.
Ja, aber das eine macht quasi es nur diesen einen Teil, was die Siemens Leute mögen.
Und es könnte sein, dass Siemens Energy tatsächlich noch in DAX aufsteigt. Da hast du zweimal Siemens da drin.
Das ist witzig, oder?
Das ist nicht so cool.
Ich finde es nicht so schlecht.
Jedenfalls, wie gesagt, zwei Teile sind manchmal mehr wert als einer und vielleicht ist das da auch so.
Zwei wenn Hälften ich, sind mehr
so wert langsam, als ein Ganzes. So langsam kriege ich ein Gefühl dafür, wie ihr zum letzten Sendungstitel gekommen seid.
Was
wenn wir das noch weiter erklären.
Was war deine letzte Sendungstitel? Als könnten wir uns noch dran erinnern.
Das war Excel,
BWL Excel.
Ach so, ja, genau, ja, stimmt, ja. Excel ist ein BWL-Simulator.
Excel ist ein BWL-Simulator.
Ja, ist ja auch
das
so.
Stimmt aber
ja
auch. Also,
also da waren wir uns relativ einig.
Ja, willkommen zu einer neuesten Ausgabe Ihres Finanzpodcasts.
Finanztipps mit Ingo.
Heute sofort.
BWL-Grundkurs, macht mal bitte Excel auf.
Genau.
Tippt mal in Spalte A1 bitte Folgendes ein.
Und dann in Spalte
ja, und
A2.
Zack, reich.
So. Und dann drückt ihr dann bei dem anderen plus 200 und so funktioniert Buchhaltung.
Genau, jetzt abspeichern und nun seid ihr reich. Wunderbar. Lektion 2. Gut. Hat noch jemand was zu John McAfee zu sagen? Nee, ne? Kommen wir vielleicht wieder zu Themen, die wir mehr verstehen als Finanzen?
Was?
Was genau? Gibt's da?
Firefox. Ich hab von gar nichts einen Plan.
Achso, okay.
Ah, hier, Control J News.
Ja, schon fertig. News. Ich bin da krass mit dabei heute.
Verrückt. So verrückt, krass. Junge. Wer auch krass dabei ist, ist dieses Firefox. Und zwar in der neuesten Version haben sie eine Total Cookie Protection eingeführt.
Krass.
Okay.
Total
also,
Recall.
Total
Cookie.
Ich muss sagen, ich hab das nur so halb durchgelesen.
Ja.
Ja, wie alle.
Aber ich finde es natürlich gut, dass sie das Total Cookie Protection nennen. Und so im Grundsatz geht es halt darum, dass Cookies sehr gut dafür genutzt werden können, um Leute halt über mehrere Webseiten zu tracken. Gerade so das Beispiel, was sie auch irgendwie bringen, ist irgendwie Facebook oder so, die halt über ganz viele Werbebanner-Scheiße versuchen, dich über mehrere Webseiten zu tracken und das verhindern sie jetzt mit ihrer Total Cookie Protection, sodass du halt deine Cookies nur aus einem, ja, halt nur für deine Seite im Prinzip lesen kannst, was schon
gut ist,
ziemlich
oder?
Gut ist. Und, habe ich auch gelernt in diesem, sie hatten wohl irgendwie, letzten Monat hatten sie die Super Cookie Protection announced.
Aber die ist noch krasser dann als die Total, oder? Es ist
noch mehr, noch besser. Aber auf jeden Fall tun sie viel dafür, dass die Cookies halt irgendwie nicht benutzt werden können, um dich über mehrere Webseiten zu tracken, was schon
ja. Und die Ankündigung passt ja wunderbar in die Reihe von Cookie-Ankündigungen, weil Google hat ja auch angekündigt, dass sie Third-Party-Cookies nicht mehr zulassen wollen. Und aber natürlich, weil sie sind ja ein Werbeunternehmen, haben sie im gleichen Atemzug gesagt, ja, aber wir sorgen trotzdem dafür, dass man noch ordentlich Werbung machen kann und sozusagen die das Tracken der Benutzer trotzdem ermöglicht wird, haben sie so natürlich nicht gesagt. Sie haben es formuliert, dass beide Seiten das bekommen, was sie wollen. Die Benutzer sollen Privatsphäre bekommen, die Werbeunternehmen sollen die Informationen haben, die sie brauchen. Brauchen, in Anführungsstriche. jetzt bin ich mir gar nicht sicher, das mit Firefox hatte ich noch nicht mitbekommen, deswegen kenne ich die zeitliche Abfolge nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass das letztendlich eine Reaktion auf die Ankündigung von Google war.
Das kann sein, oder halt andersrum, oder ist halt einfach das, was aktuell das große Hype-Thema ist.
Ja, genau.
Und alle sagen, ja, hier Cookie, da müssen wir was tun. Und wenn hier natürlich ein Browser vorlegt, dann müssen die anderen ja normalerweise mitziehen.
Ja.
Das
funktioniert
eigentlich ganz gut. Ja. Sie sagen hier in Ihrem Blogpost auch ganz unten, we want to acknowledge past and ongoing work by colleagues in the Brave, Chrome and Safari teams. Also sind da halt alle
Brave, Chrome and Safari teams. Also sind die Brave Chrome teams und Brave Safari teams?
Ja.
Oder sind das ist ein Komma irgendwo?
Ich glaube, da ist irgendwo ein Komma.
Okay,
das aber ist ja alles das Gleiche. Die haben ja alle die gleiche Engine, von dem her. Ja. Same.
Kommen wir essen, Oma.
Warte, ich hatte da noch eine Frage zu dem, zu diesem Cookie Protection. Irgendwas habe ich gelesen, dass jetzt Tracking mit CNAME Records oder über DNS oder so funktioniert. Hat einer Insight, wie das genau funktioniert? Also, dass man jetzt das anders macht, quasi, dass man wieder mal um diese ganzen Protections drumherum arbeitet, solange bis halt nichts mehr übrig bleibt und dann denkt man sich mal wieder was Neues aus. Wenn da einer von unseren Hörern Insight hat oder das eine Ding wiederfindet, was ich vielleicht die Kopfzeile gelesen habe, das wäre sehr nice.
Ja. Hast du nicht vorher da einen Link reingemacht?
Ja, aber das war irgendwas anderes. Das war quasi Adblock Defense. Also quasi, wenn du einen Adblocker hast, dann nimmst du und der halt auf Domains blockiert, dann kannst du einfach andere Domains nehmen, die halt super magic random umsortiert werden jedes Mal. Dann kannst du da nicht so einfach auf Domains blockieren mehr. Ja, das war was anderes, aber deswegen habe ich da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
Ja, wobei das ja auch nur so mäßig überraschend ist, dass die Werbeindustrie natürlich irgendwie alles dafür tut und neue Wege finden wird, dich zu tracken, wenn sie jetzt hier das Cookie-Zeug aufräumen.
Ja, es ist immer so ein Katz-Maus-Spiel. Ne? Jetzt ziehen die Browserhersteller irgendwas und irgendwas werden sie bestimmt wieder finden. Mhm.
Gab es da nicht auch letztens eine News, wo ein ein Richter so überrascht war, dass wenn du den Porn-Mode von einem Browser benutzt, dass du dann immer noch getrackt wirst? So, was? Das finde ich nicht gut, Google. Okay. Und trotzdem weiter.
Echt überraschend.
Na, er hat es andersrum gesagt. Okay, Google, das finde ich nicht gut.
Oh nein. Direkt aufgezeichnet worden.
Und schon wieder getrackt.
Ja. Yeah.
Echt traurig.
Ja, das ist Judge-Checking. Google. Surprised. Ich guck mal, ob ich die jetzt herausfinde.
Ob wieder. Du die News findest. Sonst hast du das vielleicht auch einfach ausgedacht.
Yeah, nee, Judge in Google Case Disturbed that even incognito users are tracked. Die SLAs lesen können, da wäre das bestimmt drin gestehen, dass das denen egal ist.
Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht sein Hauptberuf, die Dinger zu lesen und zu verstehen vor allem.
Ich glaube, also das sollte einfach nicht der Hauptberuf von irgendjemandem sein, ja. Also egal, was du machst und wer du bist, dein Hauptberuf sollte nicht dieses Ding sein. Und wenn es dein Hauptberuf ist, dann tut es mir sehr leid für dich.
Aber irgendjemand muss die Dinge ja auch schreiben.
Und ja, nee, das ist so wie Perl Code, das ist write only.
Ja.
So, ich tue es mal
hier. Hör mir bloß auf. Ich habe auch noch so alten Perl Code, den ich betreuen muss, den ich nicht verstehe, weil man versteht ihn einfach nicht.
Nee, das ist halt
der sich den ausgedacht hat, der hat ihn bestimmt verstanden, aber
Zeit für einen Rewrite.
Nee, ich will die Software komplett loswerden. Ich will die nicht neu schreiben.
Ja, aber irgendwer muss ja den Use Case erschlagen, der da erschlagen wird.
Nee, wird nicht erschlagen. Nee. Das haben wir dann einfach nur als Feature.
Genau.
Was?
So geht es, so läuft
das bei Ingo. Wenn das keiner mehr braucht, kannst du einfach abschalten.
Abschalten.
Das wäre schön, aber dann treten sie einem auf die Füße. Ich warte einfach so lange, bis es nicht mehr funktioniert, bis es gar nicht mehr funktioniert und ich sage, ich habe keine Ahnung, kann man nicht mehr fixen. Sorry, ist kaputt.
Sorry, ist Pearl, da kann man nichts mehr machen.
Genau.
Ja, aber du könntest auch einfach eine Neuentwicklung beauftragen.
Nee, dafür haben wir kein Geld.
Ja, aber die User, die das nutzen, die wollen das doch haben.
Nee, also ja, aber nicht für Geld.
Aber nicht für Geld, das sind wie Ingos, sind alles Cheapskates. Ja.
Genau.
Haben
das
ja,
sind,
ja nicht Geld.
Das sind typische ja. Open-Source-Software-User, oder?
Nee, das ist die deutsche Verwaltung. Das, die haben nur Geld für Microsoft. Das muss ganz, ganz groß teuer sein. Dann ist wieder okay.
Ja, siehst du, das Problem ist einfach, dass du sagst, irgendwie, wenn wir das irgendwie jemandem in Auftrag geben, dass das kostet das halt ein bisschen Geld. Du musst einfach hingehen und sagen, das ist super teuer und super wichtig. Dann müssen wir jetzt ein Projekt veranschlagen für ein paar Millionen. Und dann kannst du
ja,
das irgendwie...
Und das ist ein Projekt bei SAP, Telekom oder Microsoft.
Ja, so ist es halt.
Genau.
Musst du halt machen.
Du kannst ja draufschreiben und du kannst irgendwie das, die Hälfte an die Linux Foundation oder so spenden und irgendwie...
Die andere Hälfte versaufen.
Die andere Hälfte versaufen und mit den letzten... 10.000
Euro.
Kannst du dann irgendwie die Software neu programmieren lassen oder so.
Ja, genau.
Ja.
Hm. Perfekt.
Von irgendeinem
Fiverr.
Ist dann halt auch scheiße vielleicht, aber hey.
Ja, von Odesk oder so lässt es einfach fertig programmieren kurz.
Hm. In Rust natürlich.
Das ist egal. Könntest auch wieder in Perl programmieren, Hauptsache es ist dann fertig. Oh, warte, wir haben nichts gewonnen. Naja, dafür haben wir was Geld versoffen.
Ja, Perl, in Perl 6 dann. Doch alles neu schreiben.
Immerhin.
Ja. In Modern Perl.
Wunderbar.
Wer lacht hier?
Ja, das ist so wie Objekt Pascal. Das ist alles super. Ich sag dir das. Spectre. Exploits in the
Wild.
Was
ist ein K8S as fuck.af? Oder so.
Was, wo bist du denn?
Da ist er drüber, oder?
Nee.
Ach, scheiße, ich bin
das
zu tief bei Lesefuß.
Du bist gescrollt.
Oh, sorry, das
echt
tut
weit
mir.
Hat jemand das Scrollrad benutzt?
Ups. Das tut mir leid.
Tut's das?
Nee.
So wirklich?
Nee.
Ja, das dachte ich mir. Sag ich auch immer, tut mir leid und dann eigentlich nee.
Haben wir darüber letzte Sendung geredet? Das ist jetzt schon wieder so eine Frage.
Was? Über das,
nächste Ding jetzt hier. Und zwar Spectre Exploits in the Wild. Wir haben über Spectre ja schon öfter mal geredet.
Hm?
Über diesen CPU-Bug und so weiter und so fort. Und stellt sich heraus, die Exploitation war eine Zeit lang nicht so super trivial. Aber jetzt gibt es die ersten Exploits, die das quasi, diese Schwachstelle tatsächlich in the wild ausnutzen und also quasi weaponizen. Wie heißt es auf Deutsch?
Angreifen?
Als Waffe verwenden.
Als Waffe verwenden, genau. Weaponize ist also ein tolles amerikanisches Wort, ja. Aber natürlich haben die ein Wort dafür. Dass dieser Exploit tatsächlich ausgenutzt werden kann auf anderen Computern mit einer ausführbaren Datei. Dann sagst du quasi Doppelklick auf diese Datei und dann kann es /etc/shadow auslesen. Und das ist so quasi das, was es kann. Und tja, genau, das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, weil es war ja eigentlich eine relativ lange Zeit so, dass es nur so war, so ja, das ist voll das Problem, wenn jetzt mal jemand hätte, sollte, könnte und so. Aber das ist halt jetzt ein wirklicher Angriff, der zeigt, dass diese Schwachstellen ausgenutzt werden.
Und welcher Spectre ist es jetzt, der allererste? Oder
war der CV 2017? Ich denke schon, ja.
Ja.
Funktioniert auf Linux und Windows. Also es kann quasi Linux und Windows
Systeme angreifen.
Mit dem gleichen, der gleichen Schwachstelle, also mit Spectre. Und das ist ja schon cool. Also nicht cool.
Gut, also ich meine, die meisten Systeme sind hoffentlich dagegen mittlerweile gepatcht, ist aber es ist natürlich so.
Ist das so? Die Frage ist halt, ich habe auch echt viele. Ich habe einige Dinge gesehen und Menschen gesehen, die gesagt haben, ja, irgendwie wir patchen aus. Nicht oder wir schalten es aus wegen Performance und
Performance,
so. Und
Performance,
das ist ja irgendwie, benutzt ja niemand, wir werden ja, also wird ja niemand, also hier im Internet kann ja nicht, also wo kommen wir da hin, ne? Und darum weiß ich nicht, wie sehr das gepatcht ist bei Leuten.
Also klar, es gibt die Leute, die haben es bisher ausgeschaltet, absichtlich, weil sie gesagt haben, gibt ja keine Möglichkeit, das zu exploiten sozusagen. Die Einschätzung muss man dann jetzt halt revidieren. Mhm. Und ansonsten, wenn du so ein normales Linux-System hast oder wahrscheinlich auch ein normales Windows-System, dann hast du diese Updates bekommen. Und wenn du dich nicht drum kümmerst, ist es bei dir eingespielt worden. Also jeder, der mit einem aktuellen System, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man, weiß ich nicht, Leute, die noch Windows 7 oder sowas benutzen, aktuell bezeichnen kann, da vielleicht nicht, aber alle, die ein aktuelles System verwenden, die haben diese Workarounds ringsrum einfach drauf, weil da ist es mit dem System einfach installiert worden und bang, also wenn du dich da nicht drum kümmerst und es dann nicht danach aktiv ausschaltest, hast du das drauf.
Ja. Ja, klar, aber ich denke, es gibt noch einiges an Computern, die das gerne hätten, so ein Patch.
Sie hätten so gerne den Patch.
Ja, und wie gesagt, mit einem Exploit ist es immer cooler, weil das ist dann quasi so ein Doppelklick-Teil und dann sagt es dir das Passwort von Root, wenn es das rausfindet, also gehasht natürlich, aber.
Ja, das wird sicher dazu führen, dass Leute jetzt vielleicht eher mal nochmal schauen, ob sie das wirklich gepatcht haben oder ob sie das.
Ja, aber es ist natürlich einfacher, wenn du so einen Sudo-Bug hast, der auch schon irgendwie 5 Jahre funktioniert, für einen Angreifer. Wo du einfach quasi Sudo und dann ein bisschen String ranhängen und dann kriegst du auch echte Adminrechte, ohne dass du das Passwort erst raus brute-force musst.
Das stimmt.
Natürlich noch ein bisschen cooler.
Tja.
So.
Schön. Sonst so? GTA Online?
70% GTA Online. Schneller? Also, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal GTA Online ausprobiert?
Nein.
Schade.
Also, ja? GTA Online, also den ersten GTA-Teil als Online-Variante.
Nee, GTA 5 mit GTA Online. Da, also, GTA hat ein, ich fasse mal kurz zusammen. GTA 5 hat einen Online-Teil, wo du mit anderen Leuten im Internet spielen kannst. Der nennt sich GTA Online. Und der GTA 5, das Spiel selber, lädt relativ gut und funktioniert alles ganz sauber. GTA Online hingegen lädt unendlich lange. Auf egal, wie schnell dein Computer ist, es dauert einfach fucking ewig. Es dauert irgendwie 10 Minuten, bis dieses scheiß GTA Online gestartet ist. Und das ist schon echt lange, für wenn du mal spielen willst, ja. Und das Problem ist quasi, jedes Mal, wenn du eine Mission startest, mit der man anders spielen möchtest, dann hast du wieder diese Wartezeit, ne. Das ist ungelogen, es ist unglaublich. Ich habe keine Lust mehr gehabt, nachdem ich das erste Mal gespielt habe. Habe ich gedacht, okay, es war kostenlos zu einem Zeitpunkt mal, aber das soll jetzt auch bleiben, weil es ist einfach scheiße, ja. Stellt sich heraus, amerikanische Hacker haben herausgefunden, wie man quasi das Spiel dazu bringt, schneller zu laden. Und es gibt auch einen Blogpost dazu von dem Hacker, also Hacker im guten Sinne dort gesehen, der zusammenfasst, wie die Optimierung von dieser DLL funktionieren. Also er hat quasi eine DLL reverse-engineert, wenn man so möchte. Er hat quasi den Bytecode sich dort angeschaut und herausgefunden, warum diese Software so lange lädt. Was dort passiert, ist quasi ein großes JSON-Objekt, so 10 Megabyte werden halt geparst und wird da quasi noch ein bisschen Voodoo drumherum gemacht. Und genau dieses Parsen dauert ewig. Und als zweites gibt es dort einen Punkt, der quasi diesen Array unique macht. Und der macht es halt sehr, 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 sehr ineffizient. Und genau, er hat quasi diese zwei Stellen direkt im Bytecode gepatcht. Und stellt sich heraus, GTA Online lädt 70% schneller.
Ach du Scheiße.
Und das ist ganz schön krass. Ja, also quasi mit zwei Binary Patches von der DLL 70% schnelleres Laden von dem Spiel ist schon echt absurd, ja.
Der Typ ist halt echt gut, der das gemacht hat.
Der ist echt gut, der es gemacht hat, und das ist auch echt ganz schön kacke, dass das so lange kacke geblieben ist, weil die Rockstar, also die Entwickler von GTA, die haben es gewusst, ja. Alle haben das Ding gesagt, hey, es kann nicht sein, dass euer Spiel 10 Minuten lädt auf meinem, keine Ahnung, i7 super Quad-Core-Computer, ja. Und es hat halt niemanden, oder es war quasi niemanden genug genervt. Der
Product Owner hat wahrscheinlich gesagt, ach, die Leute, die starten ist egal, Hauptsache es läuft schnell. Hm. Wahrscheinlich immer gesagt, Startup-Geschwindigkeit interessiert keinen, Hauptsache es läuft schnell.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ganz schön krass.
Das vor allem doch echt schon, also GTA Online ist doch echt schon lange draußen, da haben sie ja auch weit, da haben sie doch auch weiter irgendwie noch so ein bisschen neue DLCs und Content und keine Ahnung was gemacht.
Ja, DLCs nicht? Und Content, genau, und das wollte der Product Owner. Ja, aber er wollte nicht, dass irgendwie das Spiel anständig funktioniert.
Ja, aber das sind so Dinge, die verstehe ich irgendwie nicht, weil du willst doch, dass Leute dein Spiel spielen. Und ein großer Teil davon ist irgendwie, dass der Scheiß halt funktioniert. Und wenn du irgendwie jedes Mal 10 Minuten warten musst, bis dein Spiel aufgeht, vielleicht spielst du dann einfach weniger und kaufst du weniger DLCs und weniger. Das ist so.
Aber vielleicht wollte er auch einfach nur, dass sie das Spiel kaufen. Und dieser Online-Modus, der kostet ja nichts, ja? Das heißt, kann ja nicht sein. Und ja, vielleicht ist das Problem. Also hier ist, ich habe nochmal den Original-Blogpost verlinkt. Also, also es ist schon echt traurig. Du hast quasi Leute, die warten länger als 15 Minuten, dass dieses scheiß Spiel geladen ist. Das ist schon echt krass, ey. Ja, genau, also das, der Blogpost ist relativ gut. Ich glaube, ich nehme den als Hauptquelle für meinen Artikel. Und hier auch scheiß mir auf Arschtechniker. Ich nehme den hier. Das ist schon krass.
Gibt einfach Leute, die haben es drauf.
Ja, es gibt Leute, die haben es drauf, und dem muss es hart genug genervt hat, dass er sich dann wirklich damit so auseinandersetzt. Also das ist ja auch schon eigentlich erstaunlich, ja. Also er hat es nicht nur drauf, sondern er hat es drauf und hatte Langeweile oder so. Zwei Sachen.
Alles auf einmal.
Krass. Genau, hier beschreibt er auch nochmal, was genau das Problem ist. Wie er an die Sache rangegangen ist und so, und wie er das quasi das Problem gelöst hat.
Verrückt.
Ja, das war quasi der Punkt.
Und jetzt haben sie das auch wirklich gefixt, oder
nee.
Musste jetzt seine
Der Product Owner hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn die Leute nicht so viel online spielen. Sie haben schon alle DLCs gekauft. Das ist ein Feature, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf GTA Online. Ja, also wenn es nicht mehr Geld bringt, dann braucht man es nicht hinzufügen. Richtig easy.
Ja, doch. Aber ich glaube eben, es würde ihnen auch mehr Geld bringen, weil nicht gerade direkt instant, aber halt so, weil Leute dann mehr spielen und so. Aber was weiß ich schon.
Ja.
Schön. Dann, was haben wir sonst noch? Digital Courage Video?
Ja, sind wir endlich
PeerTube.
Da. Ich bereite gerade noch unser Thema vor, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt.
Nee, super.
PeerTube. Wenigstens einer muss sich ja vorbereiten. Ja. Also.
Und wenn das in der Sendung ist, ist es ja quasi Win-Win. Das ist ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
Just-in-Time-Compilation und sowas. Ja, es gibt Neues aus dem Fediverse. Und zwar hat Digital Courage eine eigene Videoplattform lanciert. Und das Ganze nennt sich und findet sich unter digitalcourage.social. Und das Schöne daran ist, dass jeder, der... Was?
digitalcourage.video.
Ja, Punkt Social ist was anderes, oder?
Ah, Punkt Social ist dann der Mastodon von denen.
Mhm. Ja, genau. Denk Punkt ich. Social ist das Mastodon, ja, und Punkt Video ist es der PeerTube.
Ist direkt logisch irgendwie. Da haben sie sich sogar was überlegt. Verrückt, diese jungen Leute.
Zu viele Videos.
Genau, und wenn man einen Fediverse-Account hat, kann man eben dann auf dieser Videoplattform auch fleißig Videos liken und kommentieren. Und das ist schön, wie das ineinander greift. Das ist einfach, weil das zeigt, wie das Fediverse ausgespielt werden könnte.
Darf da dann jeder drauf publishen oder wie funktioniert dieses Video-Gedingens?
Ja, das PeerTube ist eine Peer-to-Peer-Plattform. Also du kannst da kann im Prinzip jeder drauf publishen. Deswegen sind sie aber auch darauf angewiesen für die Digital-Courage-Videos, dass da Leute liken und kommentieren, weil nur darüber kannst du aus dem Grundrauschen dann natürlich die qualitativ hochwertigen Sachen oder die beliebten Sachen herausheben.
Ist doch ihr Ding, oder? Kannst du einfach sagen, ist beliebt. Oder? Ich stelle mir das jetzt so einfach vor.
Ich weiß nicht. Sie haben fleißig Videos von überall her gesammelt und da drauf gepackt, damit sie Inhalte befreit haben und die nicht mehr nur auf YouTube oder etc. zu finden sind. Und jetzt würden sie gerne die Beliebtheitsskalen, die man auf den Plattformen hatte, natürlich wiederbelebt haben in dieser freien Plattform, in dieser eigenen Plattform.
Remote interagieren. Das probiere ich doch gleich mal aus. Genau, also PeerTube ist natürlich eine Plattform, die kann sich jeder installieren. Ja, also gibt, ich weiß gar nicht, was sind die größte PeerTube-Plattform? Also es ist quasi wie,
oder?
Wahrscheinlich. Ist quasi so eine Art YouTube-Umgebung. Ja, du kannst Sachen hochladen, du kannst mit den Leuten interagieren, kannst Kommentare schreiben, kannst irgendwie liken, selber Sachen irgendwie hochladen, bloß dass es eben dezentral ist. Kann man theoretisch selber hosten, aber ich meine, ich hoste jetzt auch schon Mastodon, mir noch ein PeerTube an die Backe zu kleben, war mir ein bisschen viel. Von dem her Daumen hoch, dass es Leute gibt, die PeerTube benutzen und pflegen und natürlich auch hosten. Finde ich eine super Sache, ja. Genau, es bringt nämlich wieder nichts, wenn das alles nur an einer Stelle liegt. Und
aber dann kannst du ja gar nicht monetarisieren. Ja,
wenn der eine Server dann weggeht, willst du da auch nicht. Was willst du denn mit den? Nee.
Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Influencer bin und so, dann.
Bist du doch. Du bist doch hier, deswegen machst du doch Podcasts.
Ey, warum kriege ich dafür kein Geld? Was ist das für ein Scheiß? Ach, goddammit, ey. Hab ich immer schon wieder falsch verstanden, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ach, goddammit.
Genau, ich dachte, du bist hier voll der Influencer.
Influencer, ja. Vor 2 Wochen habe ich 1,28 € bei Libera Pay bekommen, aus irgendeinem Grund. Das ist verdoppelt.
Siehst du? Das ist doch super.
Das wunderbar. So, ja, aber das heißt, man muss es dann darüber machen. Ja, cool. Nee, Federation auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Fertig.
Genau, und wer das fleißig nutzt. Ja, also fleißig nutzen die Plattform, weil dann testet man gleich mal aus, wie belastbar das Ganze ist. Alle gleichzeitig. Also wenn alle Hörer beim Hören dieser Folge auf die Plattform gehen, sehen wir, ob die Plattform hält oder ob wir sie binär gewittert haben.
Aber die Leute hören doch unseren Podcast zeitsouverän. Wie sollen das bitte funktionieren?
Das normalisiert sich über die Masse an Hörern. Ist es dann gleichbleibende Peak über 2 Wochen hinweg.
Gleichbleibender Peak. Genau das.
Ich glaube, das ist ein konstanter Peak. Ja, ja.
Ein dauerhafter Peak.
Aber
was ich aber.
Ich glaube, es nennt sich ein Plateau. Wenn wir das jetzt mal
kurz gerade stellen.
Aber so technisch ist ja das genau nicht, wie das Ding ja funktioniert. Das ist ja irgendwie dieses Peer-to-Peer-Ansatz und so.
Aber ist es wirklich Peer-to-Peer oder ist es
Federation? Ja, ich glaube, die machen doch da so Magic, yeah, dass du auch gleichzeitig jedes Mal, wenn du ein Video schaust, halt irgendwie auch Teil der Plattform wirst und irgendwie wieder dein Upstream auch zur Verfügung stellst.
Okay. Aber wenn es natürlich nur, ja, wenn du der Einzige bist, der es gerade siehst, dann kriegst du natürlich das einfach so.
Ja, aber das Problem ist ja, wenn wir hier jetzt einen gleichbleibenden, konstanten Peak erzeugen, dann ist ja mit, je mehr Leute da drauf gehen, desto mehr Leute laden da halt auch wieder hoch.
Naja, aber wir machen den Peak von 1 immer perfekt und ziehen den komplett durch. Ja, und dann ist immer ein Typ da, der das Video guckt. Mhm.
Aber das wird der Server ja dann...
Oder alle müssen andere Videos gucken. Dann kriegen wir das auch hin.
Genau, sie machen irgendwie Web-Torrent, was irgendwie ganz interessant ist, technisch.
Ja, das stimmt.
Also hat jeder
auch schon mal darüber geredet. Wenn wir jetzt eine Suchmaschine hätte, könnte man da bestimmt das wiederfinden.
Bestimmt. Aber eben das halt, das heißt, je mehr Leute das schauen, desto mehr, also es braucht halt nicht unbedingt sehr viel mehr Bandbreite. Es braucht halt vielleicht ein bisschen, um dieses Torrenting, wie heißt das, Index-Tracker-Zeug, dass sich die Peers finden, brauchst du ein bisschen hast ein bisschen Overhead, aber das ist halt nicht so groß.
Ja, du hast auf jeden Fall bei WebTorrent das eine Ding, was den Torrent bereitstellt als Web-Ding. Ja, also wenn du quasi keine Peers hast, die gerade das Video gucken, dann brauchst du immer noch diesen einen Seed quasi, der das immer bereitgestellt hat. Und der ist auch immer der schnellste, von daher muss man dann gut schauen, dass die anderen Clients, die da sich einfach nur über ihr Handy oder so dieses Video angucken wollen, dass die da nicht vergribbelt werden von.
Yep.
Also brauchst du eigentlich viele Clients, die gleichzeitig online sind.
Und ja, da denke ich, funktioniert es mit am besten. Ich weiß auch nicht, wie gut es funktioniert mit Buffern und so, mit Bufferzeiten, weil Torrent muss ja auch erstmal anfahren und so, ist ja nicht ganz super trivial. Und wenn das Video halt irgendwie 30 Sekunden lang ist, dann wird es schwierig, das da noch wild zu verteilen. Mhm. Aber ja, klar geht schon.
Aber alles. Keine Ahnung, dieses PeerTube scheint irgendwie ganz, ganz gut zu funktionieren.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass es klappt.
Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, wie sie das oder was sie da alles machen, aber.
Ja, aber ich meine, Peer-to-Peer, also scheint ja da irgendwie drin zu sein. Ne? Ja. Ich habe es jetzt auch noch nicht.
Even has peers nicht aufgesetzt.
Yeah.
Also die Frage ist halt auch, wie viel Peer-to-Peer und wie viel dann trotzdem so von deinem Hauptserver kommt.
Ja.
Das weiß ich natürlich auch nicht so genau, aber so als User-Experience, du kannst halt da irgendwie die Videos klicken und die laufen an und ich meine, ja. Mhm. Alles andere ist mir persönlich als User dann ja auch vielleicht ein bisschen egal.
Aber bei PeerTube ist es auch schon so, dass du diesen Federation-Aspekt mit dabei hast. Also klar, du hast dieses WebTorrent, aber du hast dann trotzdem noch diese Federation mit Federation of Interconnected Hosting Services. Also irgendwie ist es trotzdem noch zusammen dann.
Mhm.
Das ist ja auch gut, also klar.
Ja, also ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Kann man nichts gegen sagen.
Ja.
Finden wir gut. Plus eins und Like.
Ja, sind wir dabei. Schön, schön. Muss ich mich auch mal hier weiter reinlesen. Also auf jeden Fall.
Vielleicht brauchst du es jetzt doch.
Ja, nee, ich hab genug zu. Ich hoste genug Zeug.
Das ist Quatsch. Du kannst immer noch mehr hosten.
Ja, das, klar. Man kann immer noch mehr tun. Das ist,
ja, der Trick ist einfach niemals updaten.
Nee, niemals updaten. Stimmt.
Weil dann hast du nie Probleme.
Ja. Das war ja mein Mimimi letztes Mal schon, dass Mastodon-Update etwas länger gedauert hat, als ich wollte. Und jetzt müsste ich auch schon mal wieder updaten. Ach, immer updaten.
Oder niemals updaten.
Niemals updaten. Okay.
Niemals updaten.
Never give up, never surrender, niemals updaten. Mhm. Kommen wir zu Fotoprism.
Oh, warte.
Kann man das
updaten? Das ist jetzt hier neu. Habe ich gerade upgraded.
Ja,
das ist jetzt
ein Thema.
Das
genau.
ist ein ja. Thema.
Okay, genau. Alles klar, dann müssen
wechseln
wir das hier richtig
das
bereit
Thema.
Übertragen. Ansonsten
genau.
Der Aufhänger ist eine Folge vor wenigen Wochen, in der der
Oder
Felix
wenigen
davon,
Wochen, ja.
ja, nicht? Ja. Wo Felix davon erzählte, dass er Fotoprism entdeckt hat und das nach einer ganz spannenden Software aussieht, um seine Fotobibliothek zu scannen und zu katalogisieren. Und nachdem der Felix davon das nur erwähnt hat, aber nicht dazu sagen konnte, was es eigentlich kann und was es nicht kann und warum es toll ist, hat
Welcher
er
Felix? War ich
aufgrund
das?
Nee, das war
okay, ja.
Du musst schon immer sagen, welcher wenigstens ist sehr, sehr, sehr verwirrend, weil ich habe da auch schon mal irgendwo drauf geklickt und ich weiß nicht genau warum.
Yeah. Und der Felix war auch begeistert davon aufgrund des Technologie-Stacks, der gewählt worden ist. Und ich habe außerdem viele Fotos bei mir auf dem NAS liegen, die ich auch gerne mal besser durchsuchen können würde, als mit der tollen Fotosoftware, die beim NAS dabei ist. Oder sie in einen von einem großen kommerziellen Anbieter bereitgestellten Cloud-Service zu laden. Also habe ich mir irgendwann in einer schwachen Stunde
Nacht- und Nebelaktion
ein Herz gefasst und die Docker-Container von diesem Projekt auf meinen NAS gepackt und sie meine Sammlung indizieren lassen. Und holla die Waldfee, 7 Tage später hatte ich an den indizierten
7 Tage? Oder waren es so, 7 Tage später, oder waren es wirklich 7 Tage?
Es waren wirklich 7 Tage, liegt weniger an der Software als vielleicht an der Größe meiner Sammlung, geschweige denn der mangelnden Leistungsfähigkeit meines NAS, weil schließlich habe ich das als NAS gekauft und nicht als Bilderindizierungsdienst. Und ich konnte es wahrscheinlich nur deswegen weiterhin in den 7 Tagen auch zum Backups machen, benutzen, weil ich es neulich mit etwas mehr Arbeitsspeicher ausgestattet hatte. Das aber nur nebenbei. Also die Geschwindigkeit, die Indexierungsgeschwindigkeit hängt natürlich maßgeblich daran, auf welcher Hardware man das betreibt. Jetzt aber nochmal kurz zurück auf Anfang. Was ist PhotoPrism eigentlich? PhotoPrism ist also eine Software zum Indizieren von Fotos, die damit wirbt, eine besonders benutzerfreundliche UI zu haben und moderne Technologien zu nutzen, um das Indizieren oder das Ergebnis der Fotoindizierung besser durchsuch- und nutzbar zu machen. Und das gelingt ihnen wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen, weil sie verschlagworten auch automatisch die Fotos. Sie haben TensorFlow mit drin.
Und das hat und dann irgendein Model, um dann quasi Blumen
genau,
von
haben so ein Standardmodel da reingeladen in das TensorFlow, um das nochmal, um kurz zu sagen, was TensorFlow ist. TensorFlow ist eine Machine Learning Plattform, die Open Source ist. Und TensorFlow hat deswegen sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, weil es eine sehr leistungsfähige Plattform ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr viel dafür getan hat, dass die Models im Machine Learning etwas standardisiert werden und deswegen man untereinander Models austauschen kann. Und also wenn jemand ein Modell trainiert hat, aufgebaut hat, kann man es weitergeben und jemand anders baut auf diesem trainierten Model auf. Ähnliches tun sie also in PhotoPrism. Und das führt eben dazu, dass ich jetzt eine Web-Oberfläche habe, wo ich auf Labels klicken kann und dann kriege ich eine Liste mit allen Schlagworten, wo er was drunter gefunden hat. Und dann kann ich hier zum Beispiel auf Altar klicken und erhalte eine Liste mit allen Bildern in meiner Sammlung, wo etwas drauf ist, was TensorFlow für einen Altar gehalten hat. Das passt in den meisten Fällen. In manchen Fällen ist dann aber auch zum Beispiel eine Kommode in einem Eingangsbereich dabei, die weihnachtlich geschmückt ist.
Ist ja oder, quasi ein Altar zu Weihnachten. Ich finde, das passt.
Oder die Quadriga auf dem Brandenburger Tor.
Naja, die vielleicht nicht.
Aber ich meine, ja. es ist ja ein Projekt aus Brandenburg, aus Berlin, also müssten sie das ja mit dem Brandenburger Tor eigentlich hinkriegen, ne? Das ist ja irgendwie. Sehe ich gerade unten hier, made with love in Berlin, also scheinbar.
Genau, vielleicht noch zu dem Projekt. Ich finde auch gerade deswegen das sehr spannend zu verfolgen. Es ist ein sehr junges Projekt. Sie haben ihre Stable Release erst zum Jahreswechsel gehabt und oder ihre erste publizierte Version. War das die erste publizierte Version? Ja, erstes Stable Release im Jahreswechsel 2021. Also das erste Mal, dass sie gesagt haben, jawohl, ihr könnt eure Fotosammlung damit verwalten. Dazu gibt es auch einen Blogartikel zum Urheber, den ich gleich in den Shownotes verlinken kann, vom Urheber. Das Setup mit Docker war super easy, das ist echt schön dokumentiert und gut vorbereitet mit einem umfangreichen Docker-Compose-File, wo man dann sagt, in diesen Verzeichnissen liegen meine Originalbilder, bitte mounte die mit rein, hier kannst du deine Datenbank ablegen, da kannst du die berechneten Thumbnails ablegen, da trägt man also quasi einen Satz an Pfaden ein und kann dann loslegen. Sind auch in der Doku-Beschreibung dafür vorhanden, wie man es mit anderen Umgebungen zum Laufen kriegt. Habe ich mich jetzt nicht in der Tiefe mit auseinandergesetzt. Es macht aber auch einen fundierten Eindruck. Sie schreiben auch davon, dass man es gut auf einem Raspberry Pi betreiben kann. Dann natürlich aber am besten den Vierer, weil da hätte ich vermutlich länger als 7 Tage gebraucht, um meine Sammlung zu indizieren. Es kommt natürlich immer auf die Fotos an, die man da hat. Zum Umfang der Sammlung, bei mir sind im Fotoprism jetzt 115.000 Bilder drin.
Das sind ja doch schon ein paar mehr.
Ja, ein paar, genau. Deswegen auch das erste Feature, was ich vermisst habe in Fotoprism, ist das Löschen von Bildern in der Sammlung der Originals. Sie geben sich erstmal Mühe und sagen, dass sie die Originals nicht verändern. Und das führt eben dazu, dass man auch nicht in Fotoprism löschen kann. Es ist ein bisschen schade, weil das meinem dann natürlich direkt einsetzenden Aufräumendrang, wenn man so ein paar Bilder sieht und sagt, ach, die können wirklich weg, dass man die dann nicht gerade löschen kann, den Umweg dann im Dateisystem rauszusuchen, wo liegt denn das Bild jetzt und es dann zu löschen, den macht man dann meistens doch nicht. Gerade wenn man auf der Couch mit dem Handy drauf schaut und dann eben die gerade gescannten Bilder sieht und dann kurz aufräumen will, geht leider nicht, geht noch nicht. Anscheinend ist es so, dass es ein Preview-Feature gibt, wo das Löschen mit ermöglicht wird. Es kommt also in Kürze.
Preview-Feature, kann ich das schon als Docker-Container haben oder ist das, muss ich da warten, bis die sich erbarmen, quasi das jetzt in
zum so Löschen, das habe ich nur vorhin kurz gelesen, das habe ich noch nicht weiter
aber Preview-Feature hört sich ja an, als könnte man es schon haben, wenn man es denn hart genug will.
Ja, so klingt es, ja, richtig. Ich weiß es aber nicht genau.
Okay, alles klar.
Genau, es läuft auf dem NAS oder Raspberry Pi, das habe ich erzählt. Was auch cool ist, gerade eben, als ich Handy erwähnt habe, ist, dass sie ihre Applikation als Progressive Web App geschrieben haben. Progressive Web Apps sind die Dinger, die sowohl im Browser funktionieren, als auch sich auf dem Handy so anfühlen, als wenn sie Handy-Apps wären. Und darüber kann man dann eben das Bookmark auf den Homescreen legen und recht schnell dann auf seine Fotosammlung auf dem NAS zugreifen. Und es ist full responsive, das heißt, man kann es auch tatsächlich auf dem kleinen Bildschirm gut benutzen.
Ja, ja, nice. Ich glaube, ich will es auch
haben. Ja, absolut. Face Recognition ist geplant, es gibt eine GitHub-Issue dazu. Das ist tatsächlich was ich jetzt schon mal gerne gehabt hätte, also was ich vor allem auch gerne wieder lokal hätte.
Ja, das damals, wollte ich gerade sagen, das will ich ja auch nicht ins Web geben, sondern
genau, das will man nicht im Web haben. Und mit der Software von dem kommerziellen Anbieter ist es halt in der Cloud mit drin. Aber da will man es eigentlich nicht haben. Und damals, als Google noch so freundlich war, Picasa zu maintainen und Picasa eine Desktop-Software war, da gab es Face Recognition tatsächlich auf dem Desktop in einer super guten Qualität. Und das ist etwas, seitdem es Picasa nicht mehr gibt. Und Picasa gab es auch für Linux. Das war sehr cool zu benutzen. Ja, das
stimmt, kann ich
das vermisse ich einfach. Und ich würde mich freuen, wenn sie ihre Machine Learning Know-how, was sie ja mit dem TensorFlow ein bisschen beweisen, dann auch auf das Face Recognition anwenden. Gut, Felix, du wolltest mich ausfragen dazu. Jetzt bist du dran.
Tja, hier, du hast das natürlich alles in deiner Docker einmal weggedockert. Ja. Das heißt, du brauchst irgendwie Datenbank, irgendwo läuft dann TensorFlow, irgendwo läuft das Go-Binary.
Das Go-Binary läuft in dem Docker-Container drin, genau. Damit habe ich mich nicht auseinandersetzen müssen. Es läuft darunter als Datenbank eine MariaDB, liefern sie in den Docker-Compose mit aus. Mhm. Und sie wollen ein Dateisystemort haben, wo sie Settings, Index und Sidecar-Files hinspeichern können.
Mhm. Weil, wenn ich mir das natürlich aufsetze, dann kann ich das natürlich schlecht wegdockern.
Wieso?
Weil ich da erst wieder mal Linux brauchen würde. Tja. Das Da fangen die Probleme dann an. Hä?
Ich das verstehe. Da hören die Probleme bei dir direkt auf.
Ja, ich meine, ich kann das schon auf dem Raspi laufen lassen, aber ich habe ja hier eigentlich ein fettes NAS, was irgendwie, wo meine Fotos drauf liegen und so, was irgendwie auch schnell ist und keine Ahnung was, aber da läuft halt kein Linux drauf.
Ja, das ist das Problem.
Ob das ein Problem ist,
frag doch nach BSD-Jails.
Jetzt, skip. Was auch nett ist an der Software, es gibt einen integrierten WebDAV-Server.
Okay. Aber, hä?
Du kannst also in PhotoPrism Sachen über WebDAV reinladen. Man kann ja Links sharen, also wenn man das irgendwie exposed, ist das mit dem Link-Sharing wohl sehr gut gelöst. Ich habe bei mir tatsächlich jetzt erstmal, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte, alles, was Login und User-Management ist, sofern es das überhaupt gibt, disabled. Deswegen kann ich dazu gerade nichts sagen, sorry.
Hier gibt es FreeBSD. Guck mal da, kannst du Advanced dann gucken. Machst es einfach genauso, wie das da steht.
Gibt es ein
Tja.
Ja.
Also dieses Package. TensorFlow ist übrigens auch dazu da, Not Safe for Work Bilder zu detecten. Das kann man
Pornos.
Auch
einschalten.
What?
Könnte auch Splatter sein.
Mhm. Klar. Ach so, es gibt ja einen Port. Ich weiß,
tja.
Ist ja verrückt. Kann man ja hier doppelklicken und los.
Mhm. Siehst
du mal. Macht es doch einfach so.
We'll compile and install libTensorFlow. 1.15.2, ob das neu ist oder so, weiß man nicht.
Das ist bestimmt eine gute Version. Die ist das abgestanden.
Beste läuft. Version von libTensorFlow. Ja, nice.
Ja, cool. Ich find's auch gut. Da hat jeder quasi jetzt schon was bekommen.
Genau, was ich mich auch noch gefragt habe, eben das Link-Sharing, kannst du jetzt wohl nichts zu sagen, wäre halt auch irgendwie interessant, natürlich dann irgendwie die Instanz vielleicht oder in einer gewissen Weise nach außen zu exposen, um Bilder mit anderen Leuten zu sharen, weil das ist echt so ein Use Case, den ich halt öfters mal habe. Man geht halt irgendwie mit Leuten raus, man hat eine Kamera dabei, macht ein paar Fotos, möchte die halt hochladen und was man echt sagen muss, was dieses Google Foto halt echt cool macht, ist, man kann halt da Leute einladen und die können halt ihre Fotos auch gleich hochladen. Die haben halt vielleicht auf dem Smartphone oder so noch ein cooles Foto gemacht und ein cooles Gruppenfoto oder was weiß ich. Und du kannst Leute da halt einladen zu diesem Folder, zu diesem Bilder-Dingsi und Leute können dann einfach sagen, ja, hier, ich habe übrigens auch noch 3 Fotos gemacht. Hier, viel Spaß. Ja. Und dann sehen das auch gleich wieder alle Leute.
Ich meine, das kannst du natürlich mit der Nextcloud machen. Ja, du kannst einen Nextcloud-Link freigeben und die Leute können da was hochladen. Aber richtig schön ist es natürlich integriert nur mit deinem eigenen Rechner oder mit deinem eigenen Phone.
Genau, und das Problem ist ja ja, das da Problem mit ja der sagen. Nextcloud ist ja auch, die Leute brauchen ja dann wieder irgendwie einen Account, dass sie das da machen können.
Nee, brauchst du nicht.
Du kannst den Ordner so freigeben, dass andere Externe was hochladen können. Aber
ja, aber dann kann der das jeder nicht.
Ja, über so den Link.
Alle, halt. Jede, die den Link kennen. Also.
Ja, eben, aber das ist schon wieder so.
Naja,
bei,
also
ja, du kannst Drop
Google-Account, jeder hat einen Google-Account, das ist halt. Das ist halt schon praktisch.
Ja, also bei der Nextcloud kannst du auch so machen, dass du nur Files droppen kannst, also dass da keiner was löschen kann. Das gibt's auch als Feature.
Ja, und plus du kannst auch einen Link generieren mit einem Passwort versehen. Also es ist eigentlich kein Problem.
Ja, aber dann musst du irgendwie wieder ein Passwort sharen oder so.
Ja, dann share nur den Link. Der Link ist, also
Link ist
so viele
Link ist mein Passwort, genau.
Buchstaben, Zahlenkombination, den kann sowieso keiner erraten, wenn dir das wurscht ist. Egal, wir waren ja jetzt bei PhotoPrism. Also ja, die sind ja noch relativ neu, keine Ahnung, ob sie die Funktionen dann irgendwann einbauen. Wäre mir jetzt persönlich nicht ganz so wichtig, aber was ich nicht ganz verstanden habe, war das mit diesem WebDAV, warum der jetzt ein WebDAV-Server ist. Ist es nicht so, dass du einfach sagst, hier, das sind meine Ordner, geh hin und indexier die alle? Warum
genau, das ja, aber du kannst zusätzlich noch über WebDAV da Sachen hochladen. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt in Ich habe auf meinem NAS oder wo auch immer ich das Ding installiere, habe ich keine Folder, die ich da einbinde als Originals. Dann musst du ja irgendwie erstmal Bilder da reinkriegen. Und um das Hochladen zu vereinfachen, kannst du WebDAV nehmen.
Und wo lädt er die dann hin? In seinen.
In dem an PhotoPrism bereitgestellten Speicherplatz. Also okay. Du konfigurierst also, ja irgendein.
Andersrum habe ich es hier. Würde ich es verstehen, wenn er WebDAV selber mountet und sich da die Files hoch.
Das
holt.
Kann ja auch, es geht auch Connect via WebDAV. Also einmal, du kannst da via WebDAV Sachen hinschicken und aber du kannst auch WebDAV-Verzeichnisse einbinden. Ist bidirektional. Du kannst, wenn du das, den Upload vereinfachen möchtest, kannst du im WebDAV, kannst du WebDAV nutzen, um in deinem Windows Explorer da Sachen reinzuschieben. Oder in deinem Mac Explorer, genannt Finder, oder in deinem Linux Nautilus. Umgekehrt kannst du aber auch Nextcloud-Verzeichnisse mounten, wenn du die Nextcloud-Bilder indiziert haben möchtest.
Was ich mich auch noch gefragt habe, wenn du jetzt schon, sagen wir, du hast deine Bilder schon in einer einigermaßen ordentlichen Folderstruktur strukturiert, wie gut geht das Browsen in deiner Folderstruktur? Geht das überhaupt oder ist das dann alles nur über...
Ich habe nicht gesehen, dass er Folders wirklich übernimmt. Was er aber macht, ist, er übernimmt Informationen, die er aus dem Pfad ziehen kann, in den Titel oder andere Meta-Attribute von dem Dings. Also
du kannst also sagen wir, du hast irgendwie dein Zeug schön in Folders, dann kannst du nicht diese Folder browsen und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie hier nur, sagen wir, du machst für jedes Jahr einen Folder oder so, kannst du halt nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier nur alle aus diesem Jahr mal irgendwie in diesem Folder anschauen.
Doch, da geht was. Sehe ich gerade. Ich habe den Menüpunkt bisher ignoriert. Es gibt da einen Menüpunkt Folders und da kann man tatsächlich, surprise, surprise, seine Folder in seinem Verzeichnisbaum browsen.
Verrückt.
Ich glaube, es kann einfach alles und es ist die Software, die wir immer gesucht haben, um unsere Bilder zu verwalten.
Ja, und da muss man dann einfach jetzt sagen, dann sollte man auch sich ein Herz raffen, ein Herz packen, ein Herz, wie sagt man es richtig?
Ein Herz fassen?
Ach, sich ans so Herz das. Fassen. Raffen und fassen ist das Gleiche. Ne?
das vielleicht Projekt sponsern, meinst du?
Ja, genau. Und er hat bei GitHub Sponsors sind sie eingerichtet und da kann man sponsern.
Bei Patreon auch.
Die beiden, es sind wohl, der Urheber und seine Partnerin sind wohl irgendwie dabei, das zu pflegen. Und sie würden gerne $5,000 pro Monat kriegen, um sich Vollzeit darum kümmern zu können.
Ja. Michael und Theresa, ja. Ja. Scheinbar.
Ah, verdammt. Das können sie nicht irgendwo hinziehen, wo es billiger ist, dann brauchen sie nicht so viel Geld.
Wieso? Berlin ist ja jetzt nicht gerade, also
nicht bekannt dafür, dass es jetzt super teuer ist. Ja.
Aber es ist auch nicht dafür bekannt, dass es sehr, sehr günstig ist, wie zum Beispiel Bangladesch. Oder genau. Brandenburg.
Ja. Oder genau, kommt nach Brandenburg. Ja.
Da haben sie aber kein Internet.
Das doch, stimmt, da so können sie das
Ingo nicht, können
hallo,
nicht
ich habe Glasfaser im Keller. Ist bloß
herzlichen Glückwunsch. Wie viel Rollen Glasfaser hast du da? Brauchst du das zum Isolieren oder wofür nimmt man bei dir Glasfaser?
Nee.
Sorry.
Da kommen von mehreren Ecken tatsächlich mehrere Glasfaserkabel an.
Das ist ja praktisch. Und wie viele funktionieren bei dir gerade?
Keine.
About that.
Echt traurig, Ingo.
Ja. Ja. Genau, also ihr könnt die Leute, also Michael und Theresa, auf Patreon unterstützen. Ich glaube, PayPal kann man ihnen auch Geld in den Hut schmeißen. Mal gucken, ob sie noch irgendwie ein Geschäftsmodell sonst draus entwickeln, weil, ja, scheint ein großes Projekt zu sein und wäre natürlich schade, wenn das dann irgendwann einschlafen würde, weil zu wenig Leute sich drum kümmern oder man dann doch wieder von irgendwas leben muss sozusagen.
Wobei sollte man aktuell nicht immer noch dieses GitHub-Sponsoring benutzen, weil da aktuell GitHub das nochmal verdoppelt. War da nicht was? Oder gibt's das nicht mehr? Haben sie das aufgehört?
Das weiß ich nicht. Kann schon immer
das war sein. ganz am Anfang haben sie halt irgendwie das immer verdoppelt.
Ja, da gab's quasi den...
Was schon, damit Leute das halt benutzen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon fertig ist. Oder ob das nur für gewisse Leute war. Aber falls das noch so ist, dann sollte man vielleicht GitHub-Sponsor-Ding mal ausprobieren, weil sie dann halt doppelt so viel Geld bekommen. Oder man kann ihnen einfach selber doppelt so viel Geld geben. Mhm. Geht natürlich auch.
Mhm. W gun, W fun. Oh, sorry.
Die guten Duke Nukem-Sprüche. Sehr gut. Ja, das, was ich allerdings noch als warnende Worte hinzufügen muss, wenn ihr euch das installiert und eure Fotosammlung indizieren lasst, tut es euch noch nicht direkt als PWA aufs Handy. Ansonsten ist man sehr schnell dabei, ständig zu gucken, was das Ding denn jetzt gerade indiziert und fiebert dann immer so oder geht immer so ein bisschen durch Flashbacks, weil der durchläuft natürlich dann so mehr oder weniger sequenziell das Ganze. Und dann ist er, also bei mir zog sich das ja so über 7 Tage und es sind so ein paar Jährchen die an Fotos und Erinnerungen, die da drin waren. Es war sehr
bewegend.
Sehr bewegend, durchaus, ja. Manche Dinge, wie gesagt, wollte man auch löschen, dann konnte man nicht löschen.
Nein, danke. Nicht nochmal dieses.
Genau so.
Ja. Ja, verrückt.
Scheint ein interessantes Projekt zu sein. Drücken wir Ihnen alle Daumen, dass das lange hält. Mhm. Finden wir gut. Ja. Open Source Software aus Berlin. Super Geschichte. Gucken wir mal, dass dann irgendwann noch die ganzen Features hinzukommen, die Markus jetzt gesagt hat oder die sich der Felix noch gewünscht hat. Ihr könnt Preview, natürlich auch mitentwickeln.
Du kannst als Docker-Container kannst du den Preview-Container auswählen und dann hast du direkt diese Preview-Features und da wäre wohl auch eins, das Löschen von Dingen und vielleicht ist es ja nice.
Aber wie, wenn du Sponsor bist, wo kann man das?
Nee, du kannst in deinem Docker-Container, wenn du irgendwo diese Docker-Compose-File hast, dann steht dort als Kommentar darüber, übrigens, so kannst du auch Preview haben. Da steht gerade Latest und wenn du Preview nimmst, dann kriegst du den Preview-Container. Du musst kein Sponsor sein.
Ja, aber sollte Latest nicht mehr bieten als Preview?
Nein.
Oder ist Latest more
stable? Nee, Latest ist Latest stable, also das ist ja quasi eine Entscheidung, die du da in deinem Docker-Kram selber für dich triffst. Was bedeutet Latest? Und du kannst auch kein Latest haben. Latest ist auch bloß eine Konvention. Und die wird normalerweise auf das gesetzt, was der letzte ist. Aber wenn du sagst, Latest ist dein letzter stabiler Zustand, dann ist es das, was dir auf jeden Fall auch geht. Besonders, wenn du jetzt ganz viele verschiedene Development-Branches hast, dann willst du ja nicht, dass immer Latest überschrieben wird, sondern Latest soll ja das auch quasi sein, was funktioniert. Genau, also es sollte gehen.
Ja, nice. Das Ding hat einen FreeBSD-Port, von dem her, das hat jemand schon portiert.
Du bist glücklich. Ja.
Direkt beste Freunde geworden.
Das heißt, ich muss das wohl echt ausprobieren. Auch mal, wenn Markus hier sagt, das ist gut, dann muss ich das wohl auch mal ausprobieren.
Genau. Ansonsten, es gibt auf der Webseite auch eine Demo, also ihr könnt euch das auch erstmal angucken. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, einfach mal auf die Webseite gehen, Features angucken, Demo angucken und dann.
Ich glaube, mit den eigenen Bildern ist es schon cooler nur.
Ja, aber ich meine, um überhaupt mal das Interface kennenzulernen, ob ich es überhaupt einsetzen will oder nicht, ist es vielleicht schon mal eine gute.
Ach, Pablapap, man macht das einfach mal und dann guckt man danach, ob es kacke ist.
Ist doch kein Problem. Zieht doch einfach mal einen Docker-Container runter und macht das doch mal und lasst doch alle Fotos
also
rüberlaufen. Und nach einer Woche sagt ihr uns bitte Bescheid, ob ihr alle Fotos schon importiert habt oder ob ihr noch wartet.
Genau, ich hoffe, das geht bei mir ein bisschen schneller, weil ich habe eigentlich extra schnelle Hardware für so einen Scheiß.
Ja, schauen wir mal. Wie viel, hast du auch 100.000 Fotos oder was das waren?
Ja.
Wie viel tausend war es bei dir, Markus? Ich habe schon wieder vergessen.
15.
15.000.
Nein, Fotos. 115
Fotos.
115
Fotos.
115 Fotos, das sind jetzt gar nicht mal, die habe ich, 115 Fotos habe ich auf meinem Smartphone. Dreimal, viermal.
Nee, oh, da habe ich
vielleicht
mehr.
Wesentlich mehr.
Ja, ich habe erst gerade, mein Smartphone ist von
gestern
Anfang
gelöscht.
Ja.
Okay. Dann
erst gerade.
Machen wir eine Schleife drum um Fotoprism. Und gehen heulen eine Runde.
Mi. Nice. Rumheulen ist immer gut.
Ja, ist das so?
Ich glaube, Markus wollte irgendwas rumheulen, oder?
Ah, ja, ich kann anfangen. Ich hatte jetzt das noch an zweite Stelle gezielt.
So.
Aber ich habe versucht, oder ich habe mir Bewegungs- und Präsenzmelder bestellt für so Mikrocontroller-Bastelei. So ne? ESP32, ESP8266, so ein Zeug. Genau, PIR-Sensor. Das lässt sich auch mit ESP Easy wunderbar einfach einrichten, wie man das sich so wünscht und vorstellt. Und ich habe das dann auf MQTT schreiben lassen, weil ich es von da aus dann auch einfach hätte, hier das Experiment, was ich machen wollte, war hier so ein LED-Panel automatisch an- und ausschalten zu lassen, wenn ich im Raum bin. Das Blöde, also für so Basteleien habe ich eigentlich keine Zeit. Das ist der Disclaimer vorneweg. Und dann der Effekt von dem, dass ich das dann habe auf über MQTT rausschreiben lassen, war, dass das Ding der Meinung ist, so ein komplettes JSON-Objekt über MQTT zu veröffentlichen und nicht nur einfach 0 oder 1 für ist anwesend oder nicht. Und das ist doof, weil mit dem kompletten JSON-Objekt kann das andere Ding nichts anfangen, sondern das andere Ding bräuchte einfach 0 oder 1, um zu schalten. Ja, und da stehe ich nun und finde keine Zeit, das noch weiter zu optimieren. Aber mir wurde ja schon gesagt, nimm nicht ESP Easy für sowas, nimm ESP Home.
ESP Home ist die Wahrheit, genau.
Also habe ich mir da jetzt auf meine To-Do-List genommen, genau, für
falls deine To-Do-Liste, die du niemals abarbeiten wirst. Sehr schön. Tu es einfach ganz unten hin. Ist auch egal. Nee, ESP Home kann schon eine ganze Menge Sachen. Und wenn du quasi, weiß nicht, was ist das für ein komisches Panel, was du da gerade benutzt?
Nee, das Panel, das zu schalten, das habe ich schon an meinem QTT dran. Ich muss eigentlich nur hier diesen PIR-Sensor.
Nee, also was halt mit ESP Home geht, ist auch quasi so eine Verbindung von mehreren ESP Home-Geräten. Wenn du quasi das eine Ding mit ESP Home machst und das andere Ding auch, dann können die, wenn die richtig konfiguriert sind, direkt miteinander reden, ohne dass du den Umweg über quasi einen extra Application-Server oder so Home-Assistant oder sowas gehen musst. Da gibt es quasi extra.
Ah, du meinst, ich soll das Panel von der Elektronik, die da drin verbaut ist, trennen und da selber ein ESP dran machen?
Ist da schon irgendwas drin, aber was spricht denn da mit MQTT dann? Wie funktioniert denn das gerade?
Ja, also das ist so ein Baumarktpanel, was eigentlich gar keine offene Schnittstelle hat. Und dann habe ich ein Projekt gefunden, die
Baumarktpanel zu MQTT Panel, quasi.
Ja, genau, der diese Wi-Fi-Schnittstelle da ansteuern kann. Sunricher, das Panel heißt Sunricher. Und genau, diese Implementierung funktioniert für mein Panel leider auch nicht ganz rund, weil ich kann nur an- und ausschalten und nicht die Brightness oder die Farbtemperatur ändern. Das ist noch so ein anderes Folge-To-Do auf meiner Liste. So, und es wäre natürlich auch eine Variante, dieses Panel komplett von der Elektronik da, von diesem Sunricher-Dings zu trennen und zu versuchen, das komplett selbst zu steuern. Das ist aber nochmal, glaube ich, das wäre so ein Samstagnachmittag und Samstagnachmittage habe ich zurzeit nicht übrig.
Ja, das kenne ich. Also ich habe Panels gekauft, die tatsächlich nichts haben, also dich direkt steuern lassen und da musst du dich um die Steuerung halt selber kümmern. Aber ja, ich benutze sie auch gerade an einer Stelle nur zum einen ausschalten, weil ich zu allem anderen noch nicht gekommen bin. Das ist wesentlich einfacher, ne? Einen Trafo davor zu hängen und den einfach nur ein aus und dann geht er und alles andere irgendwann mal, wenn Zeit ist. Aber es gibt viele,
24
viele,
Volt oder
genau, 24
230 Volt.
Ja, nee, 24 Volt Panels, genau, und Trafo davor, der halt dann aus den 230 wieder 24 Volt macht und da könnte man jetzt dazwischen natürlich irgendwas hängen, was die Dinger dann steuert, aber ja, irgendwann, wenn mal Zeit ist. Also aber es gibt echt extrem viele 24-Volt-Panels, die man einfach so kaufen kann und die wir jetzt echt an so viele Stellen schon gehängt haben sozusagen. Und ich ja tatsächlich auch aus dem Keller direkt 24-Volt schon auf die Panels geben kann, weil da großes Netzteil sozusagen im Keller, da kann es auch schön warm werden, da ist mir das dann auch egal.
Wie viel Spannungsabfall hast du eigentlich auf deine...
Müsste ich messen, kann ich dir nicht sagen. So, dass ich's,
weil das, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie viel ist, wenn man es jetzt komplett im Haus haben will.
Ja, wobei ich ja dicke Kabel gelegt habe auch. So 2,5 Quadrat, 7.
Hast du in Kupfer angelegt oder was?
Ich habe in Kupfer
für die Zukunft.
Ich hab hier in diesem Haus groß in Kupfer angelegt. So viele Kupferkabel, wie ich verbaut habe.
Ja, das heißt, es lohnt sich dann ja quasi.
Ja.
Manche Leute liegen in Geutern und Ingo halt in Kupfer.
Ich habe ja Kupfer angelegt. Mehrere Kilometer Kupfer sind hier verlegt.
Mhm. Und auch schön dick. Ja, das ist
schön
richtig.
Dick. Viele Wände aufgemacht. Viel Kupfer reingelegt. Wände wieder zugemacht.
Hast du nicht vorher mal gesagt, du hast Glas?
Glas habe ich von ins Nebengebäude, ja. Also erstens von der Straße in mein Haus und dann von meinem Haus ins Nebengebäude habe ich Glas gelegt. Da habe ich aber auch Kupfer trotzdem noch hingelegt, weil man braucht ja auch Strom. Strom ist über Glas ein bisschen schwierig.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Genau.
Erzähl mir mehr.
Das ist dann auch diese ganz großen, dicken Kabel, die man dann da so nimmt. Aber ja. Wir waren bei Panels, 24-Volt-Panels. Ich kann auch mal die verlinken, die ich gekauft habe.
Ja, verlinkt doch mal.
Also, Markus, ich habe gerade mal geschaut, ESP Home kann auch MQTT-Nachrichten quasi basierend auf irgendwelchen Aktionen selber triggern. Also quasi so ein, wenn quasi etwas passiert, dann schicke eine bestimmte MQTT-Nachricht an dieses Ding und vielleicht reicht dir das da schon an der Stelle. Kannst du dir mal anschauen.
Versuch ist es wert, ja.
Und dann wäre es schneller fertig, als da jetzt irgendwie dieses ESP Easy zu versuchen umzuprogrammieren.
ESP Home, lieber auf einem 8266 oder auf dem ESP 32?
Beides okay. Das ist, hat guten Support für beides. Deswegen macht es da nicht so viel Unterschied. Wenn du einen ESP 8266 noch hast, nimm den. ESP 32 ist quasi fast zu wertvoll. Aber wenn du den da schon hast, den ESP 32, dann kannst du auch diesen ganzen Bluetooth-Beacon-Kram und sowas ausprobieren, was du dann kostenlos mit dabei bekommst. Aber dann hast du halt direkt ein anderes Projekt. Ja.
Anderes Fass aufgemacht.
Ja, genau. Ja. Aber ESP Home kann ich auf jeden Fall empfehlen. Deklarativ wird quasi da dein Kleincomputer programmiert. Das heißt, du beschreibst quasi, wie er dann später aussehen soll, das Ganze mit WLAN-Passwort und allem. Das heißt, da wird dann nichts mehr an irgendeiner Web-Interface oder sowas gefummelt, sondern du flashst es drauf und dann macht es genau das. Und das finde ich einen besseren Ansatz als die ganzen anderen Sachen, als Tasmutter, als ESP Easy oder was da auch sonst immer gab. Weil es funktioniert genauso, wie man das will und nicht so, wie man das danach dann halt irgendwie zusammenkonfiguriert.
Und weil keiner, der zufällig auf das Device kommt, da es einfach umkonfigurieren kann, ja?
Ja, es, du kannst es, ja genau, also das ist ja eh das ein Thema, aber du kannst mit ESP Home tatsächlich over the air nochmal nachflashen. Also dann hast du quasi so einen speziellen over the air Modus, um das auch im Live-Betrieb umzuflashen. Das ist dann halt mit einem Passwort geschützt. Und das funktioniert ziemlich gut. Und es ist nicht so, dass du aus Versehen mit Web-Interface irgendwas kaputt machen kannst. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen als nächsten Schritt für dieses ganze Home-Automation-Zeug für die Kleincomputer.
Gut. So, noch mehr rumheulen? Wollte noch jemand rumheulen? Ha.
Ja.
Ja.
Erzähl. Hier, Python.
Python, nein.
Doch.
Oh.
Hier,
oh.
Wenn ihr Python, also Python, voll gut. Und dann
nochmal gerettet.
Dann installiert man sich ja die neueste Version von Python auf irgendein halt so Arsch Debian oder so, was halt irgendwie noch mit Python
2.7 oder?
Ja, und du denkst dir so, ja, ist irgendwie 2021 vielleicht jetzt hier so mal ein Python 3.9, wäre eigentlich ganz geil. Dann machst du halt irgendwie, installierst du dir das halt irgendwie von so einem Abtrepo. Standardmäßig kommt halt so ein Python dann wohl ohne Distutils. Und wenn du dann virtualenv von deinem Dingsy bauen willst, für dein neues Python, dann sagt das virtualenv-Dingsy, sagt dann halt einfach so, irgendwie funktioniert nicht. Und da gibt es ein Issue dazu. Da bin ich reingefallen und es hat mich Zeit gekostet, da rauszufinden, dass man halt distutils einfach mit installieren sollte und dann geht es dann auch wieder. Mhm. Und sie arbeiten irgendwie dran, dass man das dann wohl auch irgendwie ohne distutils benutzen kann, beziehungsweise so Ubuntu und so könnte eigentlich auch einfach Distutils mit installieren, weiß ich auch nicht so genau, während Python ohne Distutils haben will, standardmäßig, aber ist halt nicht dabei und das ist halt
doof dann.
Bisschen doof, aber sonst, ich meine,
gibt's nicht Python-mvenv und dann ist es genau das, nur ein Built-in?
Ja, das verstehe ich auch nicht, ja. Ja, grundsätzlich ja. praktisch
Nein.
hat das irgendwie auch nicht so richtig. Praktisch fällt das bei mir mit einer anderen Fehlermeldung und ich war jetzt noch zu faul herauszufinden, warum das jetzt irgendwie auch noch nicht geht. Vermutlich brauchst du da dann irgendwie auch noch irgendein weiteres, vielleicht musst du da noch Python VNF nachinstallieren auf deinem Debian oder so.
Ja, okay, das ist natürlich auch
Panik. Und dann geht's dann auch.
Ja, mit NixOS wäre es nicht passiert.
Ja.
Ja, klar.
Aber ich meine, das, ja, also ich meine, mit jeder nicht so komischen Distribution wäre das nicht passiert, aber Debian ist halt, Debian und Ubuntu und Debian so ist halt super. Einfach. Das ist halt einfach alt und kaputt.
Ja,
ist halt
alt. Nee, das ist, ich denke, alt ist es.
Ich hatte letztes Problem mit CentOS und dem komischen Python, was die da benutzen. Also das ging auch nicht. Sie haben irgendwie Python 3.6 und 3.8 und turns out 3.8 haben sie irgendwie verkrepelt. Und bis ich das rausgefunden hatte und wusste, was der Fehler ist, muss ich dann doch 3.6 nehmen. Und 3.6 funktioniert und das war irgendwie alles doof. Und dann habe ich gedacht, fickt euch, ihr CentOS-Leute, das ist irgendwie scheiße.
Aber gibt es halt eh nicht mehr. Kein Problem.
Ja, kein Problem. Erledigt sich von alleine. Also irgendwie, keine Ahnung, was Red Hat da tut. Jedenfalls mögen die scheinbar auch kein Python oder keine Python-Entwickler. Jedenfalls machen sie komisches
Die mögen Zeug. Das doch total. Die sind doch voll früh schon auf Python 3 und
ja,
so.
Ja, aber dann kriegen sie es halt trotzdem nicht gebacken. Also ich habe halt gedacht, ja, komm, du musst mal schnell was mit dem Python machen. Okay, nimmst du natürlich 3.8, weil 3.8 ist neuer. Aber irgendwie haben sie es nicht hingebacken gekriegt.
Wow. Das ist schon traurig. Vor allem, weil 3.6 ja irgendwie, ich glaube, 3.6 ist fertig, nicht?
Schon lange.
Bei Python 3.6 passiert nichts mehr.
Ja, wahrscheinlich funktioniert das deswegen und der Red Hat auch so gut, weil ist fertig, da kann nicht mehr viel passieren, weißt du.
Hier 3.6.10 war vermutlich das letzte, oder? Kann das sein?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
We plan to provide security fixes for Python 3.6 as needed throughout 2021. Also dieses Jahr.
Ja gut, aber Red Hat macht ja trotzdem Support, bis sie fertig sind, also von dem her.
Ja, aber das doch, also machen sie das wirklich oder fixen sie einfach, wenn ihnen jemand sagt irgendwie, hey, hier, große Lücke in eurem Python-Ding, sie. Also ich glaube ja nicht, dass sie da aktiv.
Ich glaube, Red Hat müsste ja auch noch PHP 5.4 pflegen, ne? Also von dem her.
Ja, ich zweifle das so ein bisschen an, dass sie das wirklich pflegen. Ja, sie werden dir irgendwie Patches bereitstellen, wenn irgendjemand laut genug rumheult und sagt, dass er sie irgendwie aufgebrochen bekommen hat oder wenn es ein richtig großes Security-Issue ist, aber ich nehme mal an.
Naja, also früher hat es ja immer so funktioniert, dass sie einfach Red Hat getrackt haben. Und wenn sie das weitermachen, wäre das natürlich gut, aber das Problem war ja schon immer, dass es nicht so zeitnah war, wie man sich das gerne hätte gewünscht hätte. Also es hat halt ewig lange immer gebraucht, bis die Updates da entsprechend nachgezogen wurden. Und die Situation wird halt nicht besser.
Ja. Ich weiß nicht. Kommt ja bald Python 3.10, ne? Oder so. Können wir einfach das hernehmen. Mit Pattern Matching und was da sonst noch drin? Keine Ahnung. Gute Dinge. Mehr Python. Mehr gut.
Kommen wir zu LazyFoo.
LazyFoo. Hier, Ctrl-J LazyFoo.
Oh.
Warte. Und zwar zweimal Kubernetes. Ich bastel aktuell so ein bisschen dann bald mal was mit Kubernetes.
Auch auf Raspberry Pi, so wie das alle anständigen Hacker machen?
Nö, auf ordentliche Hardware.
Wow.
So.
Krass. Jetzt gehen wir jetzt für die Arbeit dann, oder was?
Ja, ja.
Ah, okay, alles klar. Es gibt quasi nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ordentliche Hardware auf Arbeit oder Raspberry Pi zu Hause.
Korrekt. Ja, ich mache es für mein Bachelor-Zeug vielleicht. Brauche ich vielleicht irgendwie so ein bisschen Kubernetes und Microservice und keine Ahnung was. Auf jeden Fall hier der erste Blogpost ist Kubernetes Resource Management and You. Geht halt so ein bisschen, wie diese Resource-Typen funktionieren und wie man die halt managt und was man da so rumschrauben kann, gibt einen irgendwie ziemlich coolen Überblick. Fand ich nice, wenn euch das interessiert. Und das zweite ist mehr so für Leute, die Kubernetes betreiben. Und zwar ist es k8s.af. Erstens mal Top-Domain, kann man nicht sagen.
S-Fuck oder
ja, ja, S-Fuck.
Okay.
Kubernetes S-Fuck.
Wie hast du gekommen? Kubernetes S-Fuck.
Genau, und was es ist, ist eine Collection oder Compilation von Links zu Failure Stories, zu Leuten, die gefailt sind mit Kubernetes. Halt diese viele der großen Unternehmen, wenn halt irgendetwas schief geht oder so, veröffentlichen halt ein Postmortem von irgendwie was schief gegangen ist mit Details und dass man davon halt lernen kann. Und da gibt es eine relativ große Collection von solchen Artikeln. Das heißt, wenn ihr hier ein Kubernetes-Cluster habt und da ein bisschen ernsthafter, also mehr als irgendwie nur ein bisschen auf diesen Recipes rumspielt, wenn das eher so für Arbeit macht, kann man da halt mal ein bisschen reinschauen und von den Fehlern der anderen Leute lernen und dann hoffentlich nicht die gleichen Fehler einfach nochmal machen. Oder wenn man halt irgendwie die Probleme hat, irgendwie sehen so, ah, und so haben sie das bei anderen Firmen gelöst.
Also ich muss schon sagen, es sind einfach verdammt viele unterschiedliche Fehler. Wenn man da jetzt mal durchscrollt, es sind einfach alles Buzzwords, aber alles unterschiedliche. Und das ist kein gutes Zeichen für eine Software, echt. Das ist hier Mutating Advision Webhook, CPU Limits, Coop2IIM, HPA, FluentD, COPS, EKS, irgendwelche GKE und Contract. Holy shit, ey.
War nicht letztens auch irgend so ein Ding von Google oder so, die jetzt irgendwie nochmal so ein Tool über Kubernetes gebaut haben, weil sie gefunden haben, Kubernetes ist viel zu kompliziert.
Aber die Sache ist ja quasi, wenn du was darüber brauchst, kannst du immer noch darunter kaputt gehen.
Also ja, ja.
Und dann musst du auf einmal das wissen und das darunter auch noch. Das ist natürlich doof.
Ja. Das ist natürlich geil.
Aber weißt du, für irgendwas müssen wir ja auch bezahlt werden. Das hilft ja nichts.
Aber ich möchte nicht für Kubernetes bezahlt werden, für Kubernetes von Management.
Das ist ein Du-Problem.
Ja. Nee, das.
Das ist die Zukunft.
Da mache ich mir die Finger nicht schmutzig mit.
Ist okay.
Das ist aber die Zukunft.
Du warst Kubernetes.
Kubernetes Zukunft.
Ich habe gedacht, dass was über Kubernetes ist, ist die Zukunft.
ich weiß auch nicht. Ja.
Irgendwas ist die Zukunft bei irgendwas.
Aber irgendwas ist bestimmt die Zukunft.
Genau. Die aber Zukunft ist die Zukunft. Jedenfalls ist die Zukunft nicht Windows.
Die Zukunft ist Excel.
Nee, das ist auch die Vergangenheit.
Nee. Pass auf.
Da gab es doch die Tage eine Schlagzeile.
Was?
Wir sind raus.
Jetzt erzähl mehr.
Habt ihr das nicht mitbekommen?
Bestimmt.
Ich habe es schon wieder verdrängt. Also, es ist so, Microsoft hat was Neues rausgebracht.
Excel.
Und eigentlich, wir sind ein Open-Source-Podcast, wir wollen eigentlich gar nicht drüber reden.
Erzähl
ja,
jetzt einfach zu Ende, jetzt hört uns eh keiner mehr zu. Wir sind schon 2 Stunden oder so.
Die machen quasi Visual Basic for Applications 2.0.
Mit JavaScript auch.
Klingt gut,
TypeScript.
Ist es auch.
Klingt gut.
Was?
Doubt? Doubt? Und X? Dann noch eine Access-Datenbank dahinter, oder was?
Sie fahren eine Art Low-Code-Ansatz on top auf Excel und vermarkten das Ganze als Open-Source-Tool.
Doubt. Stay doubt.
Ja, ich auch. Ich bin da überhaupt, also ich sehe so in 3 bis 5 Jahren die ersten Projektanfragen rein. Unsere Fachabteilung hat hier ein Tool zusammengebastelt. Das skaliert jetzt nicht mehr. Können Sie das in richtige Software bauen? Ja, und dann sind wir nicht mehr dabei, Excel-Sheets auseinanderzunehmen, sondern diesen heißen Scheiß hier. Den, ich finde das gleich bestimmt.
War das nicht auch, also Access, Microsoft Access, war doch auch genau.
Ja, genau. In Access haben die Leute bis dato
Ja, yeah, genau, haben Leute
unnötigerweise mit Visual Basic for Applications Applikationen gebaut, die dann 3 Jahre lang in irgendwelchen Subabteilungen ungenehmigt und unkontrolliert liefen und irgendwann ist das Ganze in die Luft geflogen, entweder weil die Daten nicht mehr da rauszubekommen waren oder weil das Ding irgendwo hinkopiert wurde, wo Daten aufgetaucht sind, wo sie dich hin sollten, die ganzen
oder zwei gleichzeitig auf dem Share darauf zugegriffen haben und dann ist vorbei, ja.
Ja.
Ja, das ist echt ein bisschen dramatisch, aber ja, keine Ahnung, wird bestimmt super. Und was ist Low-Code? Ist das so wie No-Code, nur nicht ganz so
wie Low-Carb?
Wie Low-Carb?
Low-Code ist so ein aktuelles Buzzword, was durch die Manager-Riegen schwappt. Das ist quasi das Versprechen, wie es alle paar Jahre wiederkommt, dass du ohne programmieren zu müssen Programme bauen kannst.
Aber was?
Also du baust Logikblöcke zusammen, du klickst Komponenten zusammen, etc. pp.
Also Programmieren für Kinder.
Dass du mit möglichst wenig Programmieren
möglichst viel Impact dann hast oder was?
Möglichst viel Applikation bekommst. Genau. So, PowerFX heißt Microsofts neue Low-Code-Programmiersprache. Sie basiert auf Excel und erscheint als Open-Source-Projekt.
Finden wir total gut. So,
wer jetzt alles eine Gänsehaut hat oder dem es kalt den Rücken runterläuft, willkommen im Club.
Nee, ist total gut.
Dürfen die das?
Dürfen die?
Nee,
ja, Microsoft hat das auf der Ignite vorgestellt und es ist Open Source. Immerhin bleiben sie da ihrem aktuellen Paradigma gemäß GitHub treu. Aber der Punkt ist, es richtet sich nicht primär an Entwickler, sondern an reguläre Office-Nutzer. Und letzteres wörtlich, denn es basiert auf Excel. PowerFX basiert auf Excel. Verwendet die gleiche Syntax wie Excel. Mhm. Mit der sie dennoch kompliziertere Anwendungen als mit simplen Drag-and-Drop-Werkzeugen schreiben könnten. Ja, also ja, wenn man mal gesehen hat, was so ein Power, also was jemand, der nicht programmieren kann, aber ein Power-User in Excel ist, damit anstellen kann, dann wird einem jetzt, glaube ich, spätestens Angst und Bange.
Aber das Witzige ist ja, dass diese Excel-Dinger schon ein bisschen wie so eine funktionelle Programmiersprache aussehen, quasi. Du hast dann,
ja.
Wenn du dir mehr Klammer dazu denkst, dann sieht es auch fast aus wie Lisp. Also stell dir mal vor, noch mehr Klammern drumherum und dann zack, ist Lisp. Und das ist ja vielleicht gar
nicht schön, finde ich den Satz in dem Artikel hier: Nutzer sollen letztendlich angeben müssen, was ihre Anwendung tun soll, ohne definieren zu müssen, wie das funktionieren soll.
Also das ist schon sehr, sehr optimistisch.
Ja. Ist das, wie hieß er? Dieser euer Deutscher hier, Jens Spahn oder so?
Ouch.
Der gesagt
euer
hat,
Deutscher, Burn.
Der sich zu der Aussage hinreißen lassen hat, wohl irgendwie so, dass man jetzt noch keinen Plan hat, aber dass man ja bis dahin die Übergangslösung verwenden kann. Aber die Übergangslösung, die muss man ja dann zuerst noch finden. Das ist so, schlau. Mhm. So, ihr könnt, es ist zwar ein Bug, aber ihr könnt hier den Workaround verwenden, aber den Workaround, den müssen wir leider erst noch finden. Den gibt's noch nicht.
Ja. Im Übrigen ist auch schön die Begründung dafür, warum eigentlich Excel als Grundlage, ne? Die Wahl von Excel als Vorlage geschah laut der Ankündigung des neuen Tools aufgrund der existierenden Nutzerbasis. Mit 100 Millionen Nutzern sei die Syntax bereits verbreitet und bekannt.
Ja, nein.
Product Manager.
Ja. Nein, danke.
Soll danke, sie machen, nein, ist danke. Total toll, dass es Open Source ist, aber ich will es nicht verwenden.
Also Next. Das, was da irgendwie, skip. Was da, ja, jetzt, ja, lass mich, das, was nee. Da Low-Code angepriesen wird, das sieht mega kompliziert aus, wollte ich jetzt mal sagen.
Das ist Teil der Verkaufsstrategie. Du erzählst den Managern, es ist Low-Code und hinterher brauchst du aber Mars-Code, um es zum Laufen zu kriegen.
Ja. So ungefähr sieht das aus. Das fühlt sich jetzt spontan noch nicht richtig an, aber wer weiß.
So, wie genau sind wir eigentlich darauf gekommen?
Ja, ja. Windows, hier
schnell Bits, zurück.
Bitsquattingwindows.com. Und zwar ist es ein Blogpost, wo jemand sich die Domain windows.com mal zu Herzen genommen hat und hat geschaut, welche Domains kann ich denn kaufen, die aus Windows.com mit Hilfe von Byte beziehungsweise Bitsquatting erzeugt werden können. Also das heißt, du hast Windows.com, was irgendeinen Binärwert jeweils als Zeichen darbietet, und dann versuchst du quasi jedes einzelne Bit einmal umzudrehen und zu schauen, was für eine Domain würde da rauskommen. Wenn du zum Beispiel hier bei seinem Beispiel das I drehst du das erste beziehungsweise das least significant Bit um, dann wird es zum H. Und so hast du dann Windows.com. Und dann hat er sich diese Domain gekauft. Die Grundidee war, quasi Kontakt mit Systemen aufzunehmen, die aufgrund von einem Bitfehler eine falsche Domain ansprechen. Und okay. Das hat wohl erstaunlich gut funktioniert an in seinem Use Case. Er hat in den 14 Tagen, wo er quasi das ausprobiert hat, 119.000 NTP-Client-Connections von 662 unique IP-Adressen erhalten, die quasi auf eine Domain, die halt nicht Windows.com, sondern Windows irgendwo mit einem Bitfehler drin, .com auf ihn connected haben. Und das ist schon ganz witzig auf jeden Fall. Er hat auch mal mit Wireshark geschaut, was diese Geräte, die da quasi seine falsche Domain ansteuern, was die so für Zeiten haben, weil er gedacht hat, so, ja, ich kann ja dann quasi Zeit von diesem System ändern, stellt sich heraus, die haben alle absolut kaputte Uhren.
Sau egal.
Ist irgendwie auch 28. September 2100. Naja, close enough, würde ich sagen.
Ja, noch knapp das gleiche Jahrtausend.
Wenn das Ding eh schon Bitfehler hat, ist vielleicht die Zeit auch nicht mehr so da.
Ja, genau, das war dann auch quasi seine Erkenntnis.
Ja.
Er hat dann quasi noch ein paar andere Subdomains, hat er sich angeschaut, wo quasi sich die Systeme dran verbinden, zum Beispiel jetzt, es gibt so ein Windows Push Notification Service, es gibt, für SkyDrive hat er irgendwelche Verbindungen erhalten auf seine gebitsquartete Domain, und schon ganz witzig. Und halt windows.com/stopcode, also dieses, wenn quasi dein Windows stirbt, dann macht es quasi diesen einen Request noch am Ende. Und da hat er einige quasi Requests erhalten, zum Beispiel auch vom Department of Defense.
Sehr schön. Und
das ist wunderbar. Ganz, ganz witzig.
ja, sehr
lässt sich gut lesen.
Schöner Artikel.
Ganz witzig auf jeden Fall. Genau, schöner Artikel. Dann so, was haben wir noch?
VMware Vulnerability.
Ups, sorry. VMware Vulnerabilities, ist das irgendwie verrückt? Ach naja, es sollte, glaube ich, in die News. Ich habe gedacht, das ist da, aber dann war es da nicht, und es tut mir leid, es gibt.
Jetzt ist ein Lesefu.
Ja, es ist Lesefu. VMware vCenter hat eine relativ hoch eingestufte Severity, wird von vielen Leuten benutzt, auch so im Internet. Was dann natürlich ein bisschen problematisch macht, Remote Code Execution Vulnerability im VMware vCenter Server. Und musst du patchen oder du wirst gehackt von irgendwelchen bösen Leuten. Und das wird jetzt wohl viel passieren. Und es gibt quasi schon die ersten aktiven Angriffe auf diese Schwachstelle. Ja, keine Ahnung, es waren halt News, aber ein bisschen verpasst. Ich tue es mal nach oben. Nee, ich lasse einfach hier.
Lass einfach hier.
Gut.
Können die Leute lesen? Können die Leute selber die News lesen? Sonst lesen wir sie ja vor. Das ist eine zum selber lesen. Nicht so wie alle anderen.
Ganz anders als sonst.
Ja, ja. Ganz anders.
Gut.
Dann hier Discord. Kennt ihr bestimmt alle dieses
Blog? Diskussions.
Discord halt.
Dings.
Ja,
Teil.
Nee, das ist Discourse.
Ach so.
Das ist Discord. Das ist diese VoIP-Software.
Ah, okay.
Wie VoIP. Früher alte Leute haben irgendwie, wie heißt das, TeamSpeak? benutzt, glaube ich. Das ist das coole, hippe Teamspeak.
Ich habe erst gedacht, das ist einfach so ein Webchat-Ding, aber das kann ja irgendwie Voice und dafür mögen die Leute es wohl.
Genau, also es kann irgendwie halt alles. Es kann irgendwie wie dieses Jitsi, kannst dann halt auch Video und Voice und Chat und du kannst halt irgendwelche Rooms haben und ja.
Man
ist eigentlich, also ja.
Irgendwo erzähl.
Nee, ich bin, glaube ich.
Dass du alt bist, oder?
Ja, das auch, aber mein Rechner stürzt gerade wieder ab.
Nein, lass es nicht zu.
Ja, mach mal.
Discord ist so ein Beispiel von einem Software Dingsy, was sehr cool für dezentral organisierte Communities ist. Also ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viel, was sich nicht innerhalb der großen Plattform abspielen will, also insbesondere nicht auf Facebook eine Gruppe aufmachen will, die organisieren sich in Discord-Channels oder kaufen sich irgendwo Discord, mieten sich Discord-Server und organisieren sich da.
Sind es dann wirklich so echte Server oder ist es dann quasi von Discord gehostetes Zeug einfach? Ja, ich habe das nicht ganz verstanden.
Also von ihnen gehostet, ich glaube, du kannst nicht, also.
Ja, das heißt, du kriegst quasi nur so ein virtuelles Dingy.
Ja, ja, genau.
Ach so, okay.
Nein, also ein Discord-Server kann wohl alles an, kann wohl jeder anbieten.
Kann ich auch einen Discord-Server an? Erstelle deinen
eigenen Discord-Server.
Kann ich
ist
den
das
auch?
So?
Ja, also ich glaube,
aber das ist halt gehostet von ihnen, nicht?
Ja, ich glaube, die nennen das nur Discord-Server. Das hat mich von Anfang an schon irritiert. Ist es jetzt ein echter Server oder ist es nur so ein Server? Weil die Leute lieben
ja, gut,
Server, wenn man Server
ja.
sagt.
Also es wäre mir neu, dass das irgendwie so Open Source selber hosten
ist.
Ja. Nee, hast du recht. Ja.
Es hat ein Service.
Man kann sich den Service mieten, ja.
Genau. Und du wirst ihnen halt Geld ein und sie stellen dann irgendwo in spawnen dir eine VM oder ein Docker-Image oder so.
Oder sie machen einfach bei sich einen Klick und dann hast du einen Server.
Ja, ja.
Ja. So kann ich mir das nämlich eher vorstellen.
Automatischen Klick. Naja, aber um das geht es eigentlich auch gar nicht in diesem Artikel. In diesem Artikel geht es darum, warum sie denn einen Service, der trackt, was du schon gelesen hast und was nicht, von Go in Rust umgeschrieben haben. Und der Hauptgrund war, dass Go halt Memory Garbage Collection macht. Und sie haben das halt irgendwie nicht hinbekommen, dass das kontinuierlich passiert oder irgendwie so, dass es halt nicht zu Spikes führt. Das heißt, sie hatten das Problem, dass sie halt irgendwie so alle 2 Minuten oder so ging halt die Garbage Collection an und hat ihre Requests langsam gemacht und dann haben sie halt geschaut, ja okay, wie können wir das irgendwie sonst machen? Und dann sind sie halt hingegangen und haben das Ding in Rust geschrieben und für ihr Use Case war das wohl die richtige
Strategie.
Die richtige Strategie, genau, und es hat halt irgendwie viel besser funktioniert.
Sehr schön, sehr schön. Mehr Rust.
Wir needs more Rust.
Yep.
Ja.
Okay, dann Internetarchiv. Oder nee, ist noch was.
Zu weit sind wir da noch nicht, oder?
Sorry.
Ha, ja, hier, wir haben noch, wir können noch was über neue
neuronale
Netzwerke.
Neuronale Netze.
Die haben so ein neues Neuron gefunden. Was Clip heißt, oder was heißt gefunden, das ist in Machen halt irgendwie geforscht und so, das ist irgendwie Contrastive Language Image Pre-Training und das Ding performt ziemlich, ziemlich gut, aber was ich so interessant, also es erkennt Beispiel, also das Problem ist ja, du hast...
Genau, versuch mal das Problem zu erklären, weil ich kann mir gerade noch überhaupt nichts vorstellen. Ja.
So ein Mensch erkennt halt irgendwie so ein Schauspieler als irgendwie Person, aber auch wenn du ein Bild von ihm siehst, was irgendwie so ein Screenshot aus dem Film ist zum Beispiel, wo er halt irgendwie verkleidet ist in Maske, keine Ahnung was, und du schaust dir das Bild halt an und du weißt, ja, das ist John McAfee, unser Lieblingsschauspieler.
Ja.
Alles und
in
du erkennst ihn, wenn er auf
Rolle.
Genau, als John McAfee. Und du erkennst ihn natürlich auch, aber auch auf sein Boot oder wenn er sich einen komischen Stringtanga ins Gesicht hält und so.
Ja.
Und du schaust dir als Mensch, schaust du dir halt das Bild an und sagst, ah, das ist John McAfee. Oder wenn jemand John McAfee als Cartoon zeichnet, schaust du dir das halt an und sagst, ah, das ist John McAfee. Für einen Computer ist das ein bisschen schwieriger. Und dieses Clip-Neuron funktioniert ziemlich gut. Auch für Dinge, die angeschrieben sind. Wenn halt irgendwo Katze draufsteht, ist vielleicht eine Katze. Und das finde ich ziemlich interessant, weil das halt auch ein ziemliches Problem. Weil ein ziemlich realer Angriff auf diese Image-Recognition-Systeme sind halt, dass du von Hand Dinge labelst. Also du nimmst halt einen Zettel, du nimmst halt irgendwie so ein Sticky und so ein schwarzer Marker und so ein Zettel und schreibst halt einfach Wörter auf. Zum Beispiel, ein Beispiel, was sie hier haben, ist iPod. Das heißt, du hast so einen Apfel und einfach so, der Apfel wird irgendwie als Apfel erkannt. Wunderbar. Du nimmst halt so einen Zettel, du schreibst da iPod drauf und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Apfel ein iPod ist, ist laut dem neuronalen Netzwerk dann bei 99,7%.
Das ist relativ was gut dann.
Ziemlich gut ist, aber ist halt irgendwie
falsch.
Weit daneben. Und da gibt es so ein paar Beispiele, also auch wenn du auf deinen Apfel Pizza draufschreibst, dann ist es immer noch zu 65%, ist halt eine Pizza.
Also Label zählt einfach voll viel.
Label zählt halt einfach voll viel, genau. Das ist halt schwierig. Und sie haben da auch noch andere Beispiele, zum Beispiel, wenn man Geldsymbole auf Dinge packt. Wie heißt das auf Deutsch? Eine Piggy Bank? So ein Sparschwein? Ist halt, wenn man so ein Dollarsign auf Dinge packt, dann wird es halt sehr viel wahrscheinlicher als Sparschwein erkannt, als was es tatsächlich ist. Und das ist halt irgendwie relativ problematisch. Weil du willst halt irgendwie nicht, dass dein Vision-System ziemlich einfach mit halt einem Stift und Zettel irgendwie ausgetrickst werden kann.
Okay.
Genau.
Also es und? Wie, also ich verstehe. Ich habe gedacht, Neuronen sind quasi, du hast so ein Ding, was reingeht und dann geht das irgendwie raus oder so. Und was kann das anders?
Feuert
irgendwas in deinem Kopf.
So wie ein Neuron funktioniert, genau.
Okay, ja, genau. Aber was kann dieses neu gefundene Neuron anders? Also das habe ich halt irgendwie noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Es funktioniert wohl irgendwie besser als diese anderen auf, es gibt ja diese ImageNet. Also ich glaube, das besteht auch irgendwie aus, wie heißt das? Das ist eigentlich irgendwie eine ganze Architektur, die sie irgendwie da neu zusammengebaut haben mit irgendwie diesem Neuron und das feuert irgendwie besser oder schlechter oder so.
Ich bin ein bisschen verwirrt, halt muss ich sagen, aber vielleicht.
Ja, also,
könnt euch den Artikel ja mal durchlesen.
Genau, ich glaube, verdammt, ey.
Ja, wie es im Detail funktioniert, keine Ahnung, aber es führt halt dazu, dass sie auf diesen Standard-Image-Datasets halt ziemlich gute Performance haben und ziemlich gut diese Dinge halt erkennen im Vergleich zu, also vor allem halt eben auf Dingen wie diesen Sketchen. Also wenn die Bilder halt keine Fotos sind, sondern Sketche von Dingen, war die Erkennungsperformance halt von den aktuellen Algorithmen, die es halt so gibt, ziemlich schlecht. Also wenn halt jemand, ich habe hier das auch, den anderen Artikel auch noch verlinkt zu diesem Clip-Ding.
Kann man das dann in TensorFlow einfach aktivieren? Das ist jetzt die interessante Frage. Kann man einfach sagen, ich will das? Oder was muss man da irgendwelche, ist es Forschung eher oder so?
Vielleicht kannst du das. Sie haben irgendwelche Dinge veröffentlicht und gesagt, aber es ist irgendwie für Science and Research only.
Ach so. Machen da großen Voodoo drumherum oder was?
Weiß ich gar nicht unbedingt. Note that the released clip models are intended strictly for research purpose. Aber vielleicht gibt es ein TensorFlow-Ding, was du dir einfach reinklicken kannst. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber es funktioniert halt ziemlich gut für eben diese. Also es gibt ein GitHub-Dingsy. Also ich nehme an, dass du dir, ja, Usage, ja, mit PyTorch kannst du das doppelklicken.
Ja, cool. Dann ist ja gut. Also dann kann man das irgendwie ausprobieren, kann man schauen, ob seine Erkennungsdinger besser laufen.
Genau.
Oder?
Ja, und eben für halt, was halt interessant ist, dass für irgendwie Sketche und so halt irgendwie massiv besser funktioniert als irgendwie so ResNet oder so, was man vorher halt so genommen hat.
Okay, das heißt, hoffentlich kommt es dann irgendwann in dieses Fotoprism rein und dann bam, genau. Alles besser oder so.
Genau, das, also was das konkret heißt, ist, dass wenn du dann halt irgendwie zum Beispiel auch selber gemalte Bilder in deiner Fotolibrary hast, dann kann er dir halt auch erfolgreich taggen und erkennen, was da drauf ist. Im Gegensatz zu jetzt, wo er halt vermutlich ziemlich schlecht Dinge erkennt auf Bildern, die gezeichnet sind.
Aber vielleicht willst du ja nur wissen, dass es ein Sketch ist.
Vielleicht, aber normalerweise wirst du ja dann schon wissen, was auf dem Sketch ist, weil du als Mensch kannst ja dann auch sagen, ja, das ist irgendwie, da hat jetzt jemand einen Apfel gemalt.
Na gut. Okay, alles klar. Das heißt, wir lassen uns überraschen, was die Zukunft bringt mit diesem magischen Dingens.
Magische Ding heißt Clip.
Was diese amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden haben, das lassen wir uns einfach überraschen, was die damit machen.
Finden wir gut und vielleicht haben wir das demnächst dann auch hier für...
In Fotoprism drin.
In Fotoprism drin, genau.
Ja, weil nirgends woanders braucht man das ja wohl.
Auch interessant könnte die Infrastruktur des Internet Archive sein.
Ja, das ist tatsächlich mein Artikel. Und zwar ist das ein Video, passend zu Lesefu, kann man sich vorlesen lassen von jemand anderes, von jemand anderem. Eine Präsentation von Jonah Edwards. Ich glaube, der macht quasi Infrastruktur beim Internet Archive und der stellt quasi die Infrastruktur mal ein Stück weit vor, wie gerade das Internet Archive funktioniert und welche Geräte da mit dabei sind. Und stellt sich heraus, das ist halt nicht der allerneueste Scheiß an Servern, sondern das Zeug ist halt schon alles echt verdammt alt, weil das ja alles ein Stück weit auch gesponsert ist. Und trotzdem relativ gut so zusammen funktioniert, dass man dann auf webarchive.org gehen kann, um dort irgendwelche Webseiten aus der Vergangenheit nachlesen zu können. Zum Beispiel von Ingo Ebel könnte man das machen oder von Radio Tux oder so. Da kann man sich dann quasi die Vergangenheit einmal anschauen. Und wie gesagt, das ist ein Video, ist ganz nett, kann ich empfehlen.
Okay, sehr schön. Klingt lustig. Muss man ausprobieren. Dann Pix.
Pix.
Dann los. Machen wir einen Pickstarter.
Yeah. Ctrl J, Pickstarter.
Ups.
Hier ein Pick, den ich mir leider einfach nicht. Kann ich mir leider einfach nicht kaufen. Das ist das Vesta-Board. So ein Flip-Dot.
Was ist ein Vesta-Board?
Display. Du könntest Arbeit motivieren, dass ihr das kauft. Das ist doch total cool für einen Pausenraum.
Das ist halt, ja, so ein
Flip-Dot. Wie teuer ist es?
Farben. Es kostet fast 3.000 Euro.
Das ist zu viel für so ein paar flippende Dots.
Das ist halt richtig, richtig, richtig zu teuer.
Aber es ist all devices compatible, es hat 2 years warranty und es ist easy installation.
Ja, na dann.
Ja, dann ist es gekauft.
Kann es auch schon mit MQTT reden?
Bestimmt.
Nee, es sackt.
Es kann iOS, Android, Cloud Apps.
Ach, Cloud Apps, mein Arsch, ey. Wir brauchen hier Local Apps. Scheiß doch auf die Cloud.
Schon ein paar Mal. Aber hier, backed by a 2-year warranty and dedicated support. Also im Zweifelsfall programmieren die dir das bestimmt.
Ja. Erzähl mir mehr.
Tja.
Was hast du da, wo findest du sowas, Felix?
Keine Ahnung, das bekomme ich zugeschickt und dann schaue ich mir das an und denke mir, ich kann nicht 3.000 Euro für sowas ausgeben. Also ich könnte vielleicht schon, aber ich will...
Wolltest das nicht?
Ich bringe das nicht über mein Herz irgendwie für zu viel Geld. Es ist einfach... dann überlege ich mir, was ich irgendwie, wie viel Essen ich für 3000 Euro kaufen kann.
Und wie viel Essen kannst du für 3000 Euro kaufen?
In der Schweiz nicht so, viel
Essen.
Nicht so viel.
So viel Essen. Auch in der Schweiz.
Ja. Sogar in der, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
So viel.
Dreimal Abendessen gehen und zack.
Ja. Zack, weg.
Genau.
Ja, genau. Ja, so schlimm ist es nicht.
Aber fast.
Ja. Ja, ist aber auf jeden Fall geiler Scheiß. Also wenn ihr irgendwie so ein Startup seid und irgendwie viel Geld verbrennen müsst, holt euch sowas.
Von euren
Und
Investoren.
Dann, wenn euer Startup dann bankrott geht, dann könnt ihr mir anrufen oder so, könnt ihr mich auf Twitter anschreiben und sagen, hier, Startup ist leider bankrott gegangen, wir müssen aber hier alles verkaufen, alles muss weg.
Nehm ich.
Und dann gebe ich euch 100 Euro für und kommt dann abholen oder so.
Ja, das ist nice.
Das ist doch hier.
Ja, nee. Also da würde ich mir echt ganz anderes großes Display hinhängen und nicht sowas.
Ja,
aber
das Ding ist halt, das ist schon relativ laut auch, ja.
Ja, fühlt man sich wie auf dem Bahnhof oder so. Ne? Mhm. Da schließt,
ja, aber die Frage ist halt, ob du dich in deinem Büro wie auf dem Bahnhof fühlen möchtest.
Ja, also Ingo bestimmt, weil Ingo spielt auch dieses Open Bahnhof.
Ja,
genau,
Open
ich spiele immer Bahnfahrer. Open Bahnhof und
Open Bahnhof.
Open Bahnhof, ey.
Freue mich endlich wieder, das Wi-Fi im ICE zu verwenden. Gut, dann, ich hab ein YouTube-Video.
Das war jetzt gelogen, oder Ingo?
Was? Nein.
Dass du dich darauf freust, das Wi-Fi in der Bahn zu benutzen.
Na doch, das heißt, dass ich zumindest wieder Bahn fahre. Da baut jemand einen Amiga 500 Plus nach. Fand ich total witzig. Also, da sitzt sich dahin mit Lötkolben und diesen ganzen Teilen und über Stunden, über Tage muss es ja gedauert haben. Ist natürlich im Zeitraffer so ein bisschen. Wird so ein alter Amiga neu zusammengesetzt. Könnt ihr euch mal angucken. Ganz spannend.
Ja, krass. Warum macht er das?
Wo hat er denn die Ersatzteile herbekommen?
Das ist, weiß ich auch nicht. Ich hab's leider noch nicht ganz geguckt. Also das sieht, na gut, manche Teile sind halt genormt, die sind immer noch so. Weißt du, bestimmte Transistoren, die kriegst du halt einfach noch und wenn du den halt nach einem Bauplan für früher zusammenbaust, hast du dann halt genau die Performance für früher. Also so sieht es für mich aus. Ich habe es aber noch nicht ganz geguckt. Ich fand aber dieses Projekt sehr spannend.
Mhm. Ganz
ich hätte zwei Amiga 500 abzugeben, das hätte mir man vorher mal sagen sollen.
Hey, warum baust du selber? Nimm doch den.
Nimm doch meinen. Ich habe noch einen rumliegen.
Ich glaube, darum ging es nicht.
Hä? Ach so. Ich hab gedacht, er wollte nur Amiga 500 spielen. Na ja, gut. Aber weiß ich auch nicht.
Schaltet er ihn dann wenigstens zum Schluss an und er läuft?
Soweit war das Video jetzt noch nicht. Er war noch mitten im Bauen. Also, da muss noch ein zweiter Teil und ein dritter Teil kommen. Das ist jetzt so der erste. Ich habe ihn noch nicht laufen gesehen am Ende. Gucken wir mal. Aber es sieht nach sehr viel Arbeit aus. Ist schon krass.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Arbeit ist.
Krass, was ist das für ein Channel? Die besprechen da die Beefy-Spiele. Habt ihr die gespielt?
Es gibt Beefy-Spiele?
Ja.
Beefy hat mal als Werbeaktion Amiga-Spiele verteilt.
Was?
Ja. Mhm, das war ganz schön lustig.
Verrückt. Ist das witzig?
Genau, ich habe mit dem einen, der das baut, tatsächlich auch vor 20 Jahren mal Radio gemacht. Also das ist, und die haben genau so einen Kanal hier auf YouTube und spielen irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Adventure-Games von früher oder Retro-Games allgemein. Aber basteln halt eben auch und jetzt bastelt er halt sich so ein Amiga 500. Das war schon ein bisschen krass.
Jeder hat seine Hobbys.
Genau. Also. Genau.
Passt schon.
Sodele. Neuer Monitor.
Den ich wollte es nur ganz kurz sagen, ich habe mal wieder einen neuen Monitor gekauft.
Kannst du direkt an deinen
Amiga
anschließen.
Genau, ja, der hat USB-C, wenn du einen Amiga 500 auch USB-C hat, dann kannst du ihn direkt da anschließen und quasi den Monitor und alle anderen Sachen dahinter auch haben. Ja, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, weil es mal wieder an der Zeit war, nachdem ich mir erst vor kurzem einen neuen Monitor gekauft habe. Ja, hat sich halt so ergeben, weil meine Frau auch jetzt quasi ins Homeoffice gegangen ist und entsprechend dort jetzt eigene Ausstattung braucht, dann habe ich gedacht, na gut, das ist der quasi jetzt, gibt keine andere Möglichkeit, als jetzt einen neuen Monitor zu kaufen.
Ja, klar.
Ist irgendwie ein 4K-Display mit USB-C. USB-C kann ich empfehlen. Ist sehr, sehr nice für jeden Monitor, wenn ihr euch jemals einen neuen kaufen solltet, weil ihr dann zum Beispiel auch direkt euer Handy laden könnt. Oder euren Laptop natürlich. An diesem Monitor. Und das der Bildschirm wird direkt durchgeschliffen durch dieses USB-C-Kabel und alle anderen Sachen dahinter auch. Sehr, sehr, sehr cool. Das genau, heißt, nur noch ein Kabel geht in den Monitor rein.
Genau, das ist die Docking-Station eigentlich direkt im Monitor mit dabei. Ja,
genau.
Das ist schon korrekt.
Das ist sehr, sehr, sehr cool. Genau.
Was will man haben? Ob man 4K braucht, ist eine andere Frage, aber
das ist eine andere Frage, genau. Aber das USB-C das auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt noch nicht darauf geachtet habt, dass ihr es haben wollt, dann wollt ihr es jetzt. Ja. Ja, ist egal, was ihr für einen Monitor euch holt, aber holt euch einen mit USB-C, wenn ihr einen Laptop da irgendwie mit anschließen wollt, was ihr auf jeden Fall wollt, ansonsten, oder weiß nicht. Es gibt bestimmt auch andere Use Cases, aber mein Use Case war auf jeden Fall, einen Laptop anzuschließen.
Ja, das ist ja ganz normal. Also ich habe jetzt hier eine Docking Station, habe hier die zwei Monitore dran. Klar, wenn ich einen USB-C-Monitor hätte, wäre noch schöner ein Ding
noch
rein.
Noch cooler, fett. Ja. Das ist ja genau das, was ich, was,
könnte
worauf ich...
Könnte ich einfach verzichten auf diese blöde Docking Station hier.
Ja, naja. Genau. Und das ist genau, was ich bei mir auch hatte. Die Frage war halt wirklich, hole ich mir wieder so einen anderen Monitor mit quasi DisplayPort und HDMI oder hole ich mir einen mit USB-C minus die Dockingstation, die ich sonst gebraucht hätte. Und die Dockingstation für USB-C, die kosten halt einfach, keine Ahnung, 150 Euro oder so. Und dafür kannst du dir auch einfach einen Monitor holen, der irgendwie das direkt kann. Sehr ich wollte schön. Eigentlich auch gerne einen haben mit AJ45 direkt drin, also mit einer Ethernet-Schnittstelle, aber das war dann, gab es halt irgendwie nur einen. Und der war dann, hat dann wegen irgendwas anderem nicht gepasst. Das war ein bisschen schade.
Ja gut, aber da kann man ja so ein USB...
Genau, kannst du einen USB-Dongle dahinter machen.
Und das
genau, genau. Das habe ich jetzt auch quasi einmal bestellt. Kommt bestimmt irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Monaten an. Aber es hat jetzt auch Zeit, das ist schon okay. Aber wie gesagt, USB-C für Monitore und eigentlich für alle Sachen. Das ist geil einfach. Das ist die Zukunft. Ja, ja, also... Langsam habe ich es bei mir auch fast geschafft, dass alle Geräte USB-C sprechen und kann ich nur empfehlen.
Dann weiter im Text. Red Bean.
Hier, Red Bean. Red Bean ist bisschen verrückt. Ist ein Single File, was ein valides Binary auf Linux, BSD, Mac und Windows ist.
Mhm.
Es implementiert einen Webserver und eine ZIP Library. Was du machen kannst, du hast ein ZIP-File im Prinzip, wo du deine Static-Files da deinen Content, also dein HTML und CSS rein hinzufügen kannst und dann kannst du das doppelklicken und dann ist das dein Webserver und alles drum und dran auf Linux, BSD, Mac und Windows. Kannst du einfach doppelklicken.
Das klingt irgendwie nicht, das klingt nicht gesund.
Das ist echt genau richtig.
Das klingt genau richtig. Das ist irgendwie,
nee.
Du kannst dir das Source Code anschauen, das ist irgendwie so ein C-File, irgendwie 1000 Zeilen lang. Was weiß ich. Das klingt sehr gut. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, warum man das tun will, aber nur schon ein Binary zu bauen, was halt irgendwie auf allen Plattformen einfach so läuft, ist halt schon ein bisschen geil. Also Respekt.
Ich find's auch
ja,
cool.
Ja, Respekt, aber don't do this at home.
Doch, doch. Nee. Mach das auch zu Hause.
Ja, ich glaub, läuft nicht just, auf meinem Amiga 500, sorry, ist raus.
Ja, hier. Ja, ja ich finde das gut. Plus eins und Like von mir für Justin, die das gebaut hat.
Gut, dann I know what you downloaded. Wahrscheinlich hast
ja,
du Red Bean downloaded.
Hast du Red Bean downloaded? Genau, es ist eine Webseite, die habe ich irgendwie durch irgendeinen anderen Weg gefunden. Die Seite, wie im Namen schon steht, I know what you downloaded, dort kann man quasi hingehen und dann kann er sehen, was du alles heruntergeladen hast über BitTorrent. Also es nutzt quasi diese öffentlichen BitTorrent-Daten beziehungsweise nutzt quasi die gleiche Technologie, die dann halt auch welche Anwaltskanzleien oder sowas nutzen würden, um deine IP-Adresse herauszufinden. Und zeigt es dir an. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. zu wissen, dass es sowas gibt.
Wenn man vergessen hat, was man heruntergeladen hat, kann man da genau schauen. So, oder ja, diesen Torrent, ja.
Oder wenn man quasi hinter irgendeiner größeren IP-Adresse ist oder wenn man quasi irgendwo anders sich gerade befindet bei Freunden und Verwandten und die man ein bisschen schocken möchte, dann geht es bestimmt auch.
Nice.
Jo, das war das.
Gut. Baby Red Squirrels.
Ich habe meine Links, irgendjemand hat meine Links rausgelöscht, finde ich.
Das ist nicht in Ordnung.
Nicht okay. Nicht okay, habe ich wieder hinzugefügt. Hier,
Gott sei Dank.
Genau, weil Video Punkt 1, super cute. Sie macht irgendwie so Naturfotografie-Zeug. Und wo war sie? Norwegen, glaube ich. Und hat da halt irgendwie, wie es im Titel schon steht, halt diese Baby Red Squirrels gerettet.
Gerettet sogar?
Gerettet,
mein
genau.
Mein Gott, ey.
Süß. Weil die, ja, erstens mal sind die Squirrels super süß. Ist irgendwie halbe Stunde, ist super gut produziert. Top-Video, kann man nichts sagen. Okay. Das könnt ihr euch anschauen. Kann ich echt empfehlen. Und warum man drauf gekommen ist, gab so einen viralen Tweet, wo sie halt ein Mikrofon den Squirrels hingehalten hat, als sie beim Nüsse essen waren.
Ah ja, das habe ich gesehen. Das
Ding habe ich auch gesehen, ja.
Genau, das war halt irgendwie super, super populär auf Twitter und das war halt sie, das war halt irgendwie so aus dem Video. Und das Video ist halt irgendwie eine halbe Stunde, lohnt sich aber.
Boah, eine halbe Stunde, ey, krass.
Ja, aber es ist echt, also top. Top-Video.
Sehr
schön. Kann man schon mal eine halbe Stunde investieren. Und weil wir eh schon bei.
Ab welcher Minute rettet sie die Baby Red Squirrels? Kannst du das spoilern?
Ab Minute 1.
Nee, stimmt nicht. Kann ich nicht bestätigen. Da sind die noch nicht gerettet. Das sind nur neben diesen Squirrels. Da ist nichts gerettet.
Sagst du jetzt.
Ja, weil ich es mir gerade angeschaut habe.
Ja.
Sie macht.
Aber hast du dir die 30 Minuten angeschaut, um sagen zu
Ich bin gerade auf Minute 5. Und da hat sie immer noch keine Baby Red Squirrels gerettet.
Doch.
Was bedeutet denn retten überhaupt? Was hat sie mit denen gemacht? Hat sie die irgendwie...
Sie hat sie gefüttert.
Ach, sie hat sie gefüttert.
Weil
ich habe gedacht, sie haben einfach Nüsse gefunden. Ja,
weil
sie sagten, wissen, dass es ihre Nüsse... Ich hätte zuhören können.
Ja, du solltest vielleicht das Video schauen. Dann würdest du erfahren, dass...
ja, ich habe es halt jetzt nur auf Mute, damit ich euch ja auch hören kann.
Ja, das macht Sinn. Du musst es ja auch nicht jetzt schauen. Du musst es irgendwie morgen schauen, zum Beispiel.
Ah, ja, das erklärt einiges.
Ja, weil irgendwie...
Also ich weiß nicht, ob diese Viecher gerettet werden mussten, ja. Es sieht einfach aus, als würde es da überall Nüsse geben. Und sie hat die einfach auf welche gegeben, damit sie da bleiben.
Ja, das Mutter, die Mama Squirrel ist irgendwie halt gestorben. Überfahren worden oder so.
Das ist echt eine tolle Geschichte, ey.
Und ja,
aber
wer,
die Frage
wer
ist,
halt
wer war das, ja? Das sieht aus in dem Wald, wo niemand anders ist, außer sie. Hm? Zufall?
Das ist natürlich, also...
Jetzt unterstellst du aber Sachen.
Also, nee,
ja, also
das
finde ich nicht okay. Du kannst jetzt erstmal das Video anschauen und dann können wir das nächste Mal, kannst du deine Kritikpunkte anbringen.
Finde ich gut.
Ich kann auch jetzt schon anbringen.
Finde ich gut.
Nee,
so macht ihr das.
Kannst du nicht.
So macht ihr das.
Genau. Und hier noch, last but not least, wenn wir schon bei YouTube sind, ich habe so einen kleinen Twitter-Thread-Ding sie gemacht mit YouTube-Creatern, die ich toll finde, weil... Warum nicht?
Okay.
Könnt ihr ja mal anschauen. Super. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Macht, was ihr wollt.
Genau, macht doch, was ihr wollt. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und wir...
Wie ändern wir das Schlusswort jetzt auf? Macht doch, was ihr wollt.
nehmt doch
Nein,
sofort...
Nein, wir haben diese anderen Wörter, die der Ingo immer sagt.
Ja, sofort.js. Sag ich
immer. Sofort.js.
Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Mit Gerät.
Mit Sofort.js.
Was ihr wollt.
Genau.
Benutzt
kein Excel in der Zukunft.
Was? Na, wenn schon, dann nur mit diesen
Power Tools,
genau.
Power Tools. Gibt's die nicht auch von Bosch? Die
Power Tools
ja,
Excel.
Ja, doch.
Die will ich haben.
Ja. Power Tools für Excel.
Power Tools nur von Bosch und nicht von Microsoft.
Yep, genau.
Also, kommt Learn gut the difference. Durch die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.